What we see and what we seem are but a dream. A dream within a dream. You must learn to love someone else apart from me, Sarah. I won't be here much longer.
Well, young ladies, we are indeed fortunate in the weather for our picnic to Hanging Rock. I have instructed Mademoiselle that as the day is likely to be warm, you may remove your gloves once the drag has passed through Wood End. You will partake of luncheon at the picnic grounds near the rock. Once again, let me remind you, the rock itself is extremely dangerous. You are therefore forbidden any tomboy foolishness in the matter of exploration, even on the lower slopes.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Spielfilmen, dem filmografischen Podcast mit meiner Wenigkeit. Patrick ist mein Name und viel wichtiger beim Co-Host, dem Dennis Bastian. Hallo.
Der hoffentlich gut klingt, denn ich hatte einige Schwierigkeiten. Also ich hoffe einfach, ich bin gerade hörbar. Das ist das Einzige, was mir heute am Herzen liegt, dass ich gut klinge.
Ist so ein bisschen übersteuert an meinem Ende, aber ich habe kein Problem damit, Stunden in der Nachbearbeitung zu verbringen, um das irgendwie hörbar zu machen. Also.
Das habe ich absichtlich gemacht, weil ich einfach weiß, dass du eigentlich den ganzen Tag nur rumsitzt, gar nicht viel machst und weil das ja hier dein einziger Podcast ist, dachte ich, ja gut, gibst dem Patrick mal ein bisschen was zu tun.
Ach so, und ich dachte, du hast es gemacht, um der Möglichkeit aus dem Weg zu gehen, dass wir ab dieser Woche nämlich nicht Spielfilme fortsetzen, sondern sowas machen wie einen musikalisch geprägten Podcast wie Hubercast oder Creedpod oder Limp Pot Kit oder was gibt's noch?
Linkin Cast,
das war so. Ah, Linkin Cast, ja. Nicht, dass die eigentlich schon gibt. Also ihr findet sie auf anderen Channels hier, in anderen Feeds. Hört die lieber.
Die kennen sich ja mit der Filmografie besser aus.
Ja, unser kleiner Exkurs in Richtung New Metal letztes Mal war ja wenig Erfolg gekrönt, aber Hauptsache wir hatten Spaß.
Und aber ich so geht's dann auch weiter. Ich meinte Diskografie, pardon. Allein deswegen schon.
Ja, es funktioniert einfach nicht. Wir sind keine Musikologen und schon gar keine New Metal Aficionados. Ja, wir machen das aber, was wir einigermaßen gut können, nämlich über Filme sprechen, weil von Musik haben wir keine Ahnung und von Filmen schon. Und ein bisschen mehr als wenig Ahnung haben wir von der Filmografie von Peter Weir, mit dessen Oeuvre wir heute Abend beginnen. Ich glaube, 15 Filme haben wir vor uns. Habe ich richtig gezählt? Ja, ne?
Yes, genau. Ja. Somit haben wir immer 3 Stück pro Sendung. Es geht somit genau auf. Weil wir haben, glaube ich, bisher waren wir immer mal so ein bisschen, okay, hier haben wir 2. Vielleicht habe ich auch vergessen, dass wir einen Film besprochen haben oder besprechen wollten. Vielleicht habe ich das auch nicht vergessen. Wer weiß das schon, ist alles in 2020 passiert und das versuchen wir alles zu vergessen. In jedem Fall, genau, haben wir Peter Weir vor uns. 3 Filme pro Episode. Somit sind das 5 Episoden, denn 3x5 sind 15. Das habe ich damals in der Schule gelernt.
Wir haben es auch ein bisschen zurechtbiegen müssen, muss man ganz ehrlich sagen. Und auf dieses Zurechtbiegen zahlt gleich die erste Episode rein, nämlich die heutige, in der wir gesagt haben, wir nehmen Homesdale mit dazu. Homesdale ist der Debüt-Langfilm, fiktionale Langfilm, Debüt-Spielfilm von Peter Weir, aber es ist nicht sein erstes filmisches Werk. Er hat ja vorher Sachen gemacht fürs Fernsehen, vor allem dokumentarisches. Er hat ein paar Shorts produziert, aber wir haben eben gesagt, mit 50 Minuten zählt Homesdale für uns als ausreichend spielfilmisch genug, um das hier unterzubringen. Und dann geht das auch wieder auf mit der 5x3-Nummer.
Richtig, genau. Aber ich sag mal so, bei manchen macht dann so das Erstlingswerk, macht das ja bei manchen Sinn oder so. Oder es ist ja manchmal trotzdem auch so interessant, okay, wo kommt die Person her? Und ich habe auch noch mal gelesen, okay, dieser Film war dann so irgendwie seine Calling Card, vor allen Dingen irgendwie für, weil die Produzentin den gesehen hat und dann gesagt hat, hier Picnic at Hanging Rock, da können wir hier den Peter Weir für fragen. Mhm. Und er auch selbst gesagt hat, ich weiß halt, wie man sich den Homestyle angucken kann. Und dann sagt, ja, ich bin der richtige Mann für die Verfilmung von dem Roman. Mhm. Aber ich sag mal so, die Menschen, oder sollte das bei uns irgendwann in der Zukunft mal die Filmografie von Quentin Tarantino sein? Wie heißt das? My Best Friend's Birthday?
Oder
wie
ach
heißt
so, der? Ja, natürlich. Ja. Ist der überhaupt noch verfügbar?
Der war mit Sicherheit mal, der war auf YouTube auf jeden Fall. Mhm. Keine Ahnung. Schon ist ewig her, wo ich den geguckt habe, Patrick. Weißt du, ist nicht so, dass Tarantinos Bester.
Ja. Yeah. Aber also, man muss auch sagen, Tarantino steht auf unserer To-Do-List ziemlich, ziemlich weit hinten. Nicht, weil wir ihn für einen schlechten Filmemacher halten, sondern wir, glaube ich, schon beide mehr oder weniger stark davon überzeugt sind, dass es gibt genug Tarantino-affine, relevante Podcasts. Genau. Die Welt braucht nicht noch einen. Aber Peter Weir ist nicht sehr präsent, muss man sagen, abgesehen so von 2-3 Filmen. Und vielleicht ist es auch ein ganz guter Start, um grundsätzlich uns mal heranzutasten an seine Anfänge. Über den Umweg der Jetztzeit, Dennis, deine Liebe zu Peter Weir oder Affinität zu seinem Werk, woher kommt die? Wo bist du zum ersten Mal begegnet?
Ich würde sagen, die kam still, leise und heimlich. Also wir hatten, glaube ich, bei John McTiernan so gesagt, ja, er ist ja gar nicht so oft in aller Munde. Und ich glaube, ein John McTiernan ist vielleicht dann so im Vergleich noch mehr in aller Munde, als es so ein Peter Weir ist. Also ich habe wirklich noch weniger, keine Ahnung, Filmpodcasts, Filmshows, sonst irgendwas gelesen, wo auf einmal, ach ja, und Peter Weir. Mhm. Wenn man sich aber mal so die ganze Filmografie anguckt, dann hat er einfach schon viele, ich sag mal, nicht nur bedeutende Filme gemacht, aber natürlich auch wirklich welche, die bekannt sind, weil, keine Ahnung, ich glaube, der tote Dichter in wahrscheinlich jeder Schule geguckt werden musste. Witness ist eigentlich auch so ein Klassiker irgendwie. Truman Show war, glaube ich, auch halt so in komplett aller Munde, so gegen Ende der 90er.
Oh ja.
Und Master and Commander ist ja, glaube ich, so ein Film, sobald du irgendwas in der Filmwelt dich zu Hause fühlst, dann liebst du das Ding einfach oder findest zumindest dann einfach nur gut oder scheiß irgendwie Twitter Russell Crowe und ja, ich will auch ein Sequel wie du.
Mach mal was. Ach so, ja, natürlich.
Ja, ich glaube, mein erster Film ist, glaube ich, sogar Master and Commander. Oder zumindest, also ich weiß nicht, was eher kam. Also entweder war es Club der Toten Dichter in der Schule oder es war, ich bin damals von der Schule für einen Monat in die USA. Und das war gerade dann, als Master and Commander ins Kino kam. Ich hatte nicht viel Interesse, aber der Flug in die USA ist lang und da guckt man eben alles, was dort kam. Da habe ich die geschnittene Fassung von Once Upon a Time in Mexico geguckt. Shattered Glass, diesen Journalistenfilm mit Hayden Christensen, der ewig nicht in Deutschland rauskam. Und Master and Commander. Und noch nicht mal auf einer Leinwand, sondern auf diesem kleinen Fernseher, der hinten in diesem Sitz drin ist. Also der perfekte Bildschirm oben eben, die Klasse und die Größe und das Genie, diese opulenten Bilder aufzunehmen. Das habe ich geschafft, indem ich den Film komplett auf diesem kleinen Mini-Bildschirm mit so beschissenen Kopfhörern geguckt habe.
Dann warst du diesem ganzen Meme, möchte ich nicht sagen, aber diesem ganzen Twitter-Gag, in dem Leute halb sich dabei fotografieren, wie sie auf ihrem Smartphone Roma gucken oder, den neuen Scorsese und dann sagen hier, just as the director intended.
Ja.
Diesen ganzen Trend, den warst du so 15 Jahre voraus. Ich finde das gut. Du hast schon 2003 Master and Commander auf einem 6x4 cm großen Bildschirm gesehen. Oder etwas größer,
ja. Ja, und ich würde doch gar nicht mal sagen, dass ich den damals so, war halt so, ja, ist okay so, aber man ist natürlich auch ein bisschen jünger gewesen, aber ich glaube, das ist auch einfach nicht der Film, um den aufzunehmen. Ich bin eh nicht dann, also vor allen Dingen nicht, wenn du, wie viele Leute um dich rum hast, ich habe den auch mehrmals dann unterbrochen, beziehungsweise halt kurz die Kopfhörer abgenommen, weil dich irgendjemand was gefragt hat oder sonst irgendwas. Also Truman Show habe ich, glaube ich, damals, ich war lange Zeit auch mal im Krankenhaus, den habe ich auch da gesehen, aber ich glaube, worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich habe Peter Weir selten als Regisseur wahrgenommen. Ich meine, man ist ja so recht fühlt, dass man sagt, hey, wer macht denn hier die Filme, wer ist denn hier der Regisseur? Aber das ist so ein Name, der mir nie irgendwas gesagt hat. Oder ich habe den auch nie, ich habe aus irgendeinem Grund bin ich so bei all seinen Filmen, dass ich irgendwann so gemerkt habe, hey, ich Peter Weir, ja, wer ist das eigentlich? Und da ist, oh, ich kenne ja schon eigentlich so ein paar Filme von ihm. Aber ich habe nie irgendwie so ihn als Autor gesehen. Oder zumindest habe ich ihn nie bewusst so wahrgenommen, sondern immer nur seine Filme einzeln, die für sich gestanden haben. Oder ist ja auch niemand, der nie irgendwie ein Sequel oder sonst irgendwas gemacht hat oder irgendwie nie das Gleiche, sondern schon immer so recht versierte Filmografie, möchte ich sagen. Ja, aber Deswegen hat es bei mir immer so wirklich lang gedauert, um Peter Weir selbst wahrzunehmen und nicht nur seine Filme. Was ja auch nicht unbedingt was Schlechtes ist. So. Also,
nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich habe tatsächlich Peter Weir auch lange Zeit, zumindest in jugendlichem Alter, auch nur über die Stars, die in seinen Filmen mitwirkten, wahrgenommen. Ich glaube, das Frühwerk war aber lange Zeit gänzlich unbekannt, außer dass die Autos, die Paris auffraßen, The Cars That Ate Paris, auch einer der drei Filme, über die wir heute Abend sprechen, immer mal wieder nachts im ZDF lief oder auf irgendeinem dritten Programm. Das war so ein Kultfilm, das böse Wort. Das war etwas, was immer so in der Hört zu, der TV-Spielfilm dann als Kultfilm angekündigt wurde. Der frühe Kultfilm von Ausnahmeregisseur Peter Weir. Aber ich glaube, ich habe mich das nicht zum Anlass genommen, mich wirklich mit seiner Filmografie auseinanderzusetzen und konnte, glaube ich, auch zum damaligen Zeitpunkt, das muss ja dann irgendwie Ende 80er, frühe 90er gewesen sein, nicht eins und eins zusammenzählen und mehr denken, ach, das ist derselbe Typ, der der einzige Zeuge gemacht hat oder Club der Toten Dichter, die ich zum damaligen Zeitpunkt schon gesehen hatte. Der einzige Zeuge lief ständig bei Sat.1, meine ich, und Club der Toten Dichter lief auch rauf und runter. Ich habe ihn nicht in der Schule gesehen. Vielleicht bin ich dafür einfach, ich weiß nicht. Es hat sich einfach nicht ergeben. Ich wollte gerade sagen, ich bin nicht ganz deine Generation, aber es hat sich, glaube ich, einfach nicht ergeben. Wir haben andere Sachen in der Schule geschaut. Aber ja, so zum ersten Mal, ich glaube, als Regisseur habe ich ihn wahrgenommen, auch erst mit der Truman Show. Und da war ich dann doch auch schon in relativ reifem Alter. Den habe ich dafür aber auch gleich, als der rauskam im Kino, 98, zweimal im Kino gesehen. Weil der mich wirklich, wirklich umgehauen hat. Und dann habe ich mich so zurückgegraben durch das Schaffen von Peter Weir und eben Sachen geguckt wie Picknick am Valentinstag, Green Card. Nee, Green Card kannte ich schon, da war ich mit meiner Mutter drin. Das ist eine Geschichte, die ich in einer anderen Folge dieses Podcasts erzählen werde. Okay. Aber noch ein bisschen was nachgeholt. Trotzdem muss ich sagen, sind mir eben auch zwei, drei substanzielle Werke in seinem Schaffen bisher unbekannt. Und deswegen finde ich es auch so reizvoll, über sein Werk zu sprechen, weil ich eben tatsächlich The Plumber, wenn der Kleppner kommt, oder Gallipoli, nicht kenne. Und freue mich drauf, die zum ersten Mal zu gucken.
Ja, also ein paar Flecken, ungeschaute Flecken habe ich dann auch. Also gerade Gallipoli und Year of Living Dangerously, ist richtig?
Ja, der zweite mit Mel Gibson.
Genau, die zwei mit Mel Gibson, die ich eben auch noch nicht kenne. Und Green Card, in den Genuss bin ich auch noch nicht gekommen. Und dann, genau.
Ich musste mit meiner Mutter bei den frühen 90ern, Ende der 80er, frühen 90ern, diese ganzen Romantic Comedies, weil mein Vater da nicht mit wollte. Und dann hat sie mich eben mitgeschleppt in sowas wie, ja, ich glaube, es gab auch gute Sachen, aber meistens landeten wir eben in sowas wie dem hier oder Pretty Woman und das war so. Aber ja, Weir war für mich lange Zeit so ein Star-Regisseur. Das ist der Regisseur, zu dem die Stars gehen, um einen Oscar zu gewinnen. Dahin geht eben Harrison Ford, wenn er einen Oscar gewinnen möchte. Und Mel Gibson, wenn er einen Oscar gewinnen möchte. Und Jeff Bridges, wenn er einen Oscar gewinnen möchte. Und ach, Jim Carrey macht jetzt auch mal einen ernsten Film. Natürlich macht den Peter Weir, weil das ist eben so der Regisseur, zu dem sie gehen, weil sie denken, okay, Oscar-Garant. Das war meine oberflächliche Wahrnehmung seines Schaffens. Eigentlich der Typ, zu dem sich Mega-Hollywood-Stars begeben, um zu sagen, du, ich habe ja alles erreicht im Leben und 100 Millionen Dollar auf dem Bankkonto, aber dieser hier, also so ein Academy Award, der fehlt mir doch im Regal.
Das heißt, die heutige Version davon wäre Tom Hooper. Nur das. Ja, Peter Weir hat ein bisschen mehr Talent.
Ja, okay.
Ein bisschen meine ich viel.
Ja, für Tom Hooper ist der Drops jetzt, glaube ich, auch nach Cats gelutscht, aber.
Ja. Vielleicht ist das ja sein Green Card. Ich habe ihn ja noch nicht gesehen. Und
Nein. Also, ich möchte jetzt nichts kaputt spoilern, aber Green Card ist mitnichten ein schlechter Film. Der ist total gut. Also, total in Ordnung. In meiner Erinnerung. Aber habe auch, wie gesagt, seit gut 30 Jahren nicht gesehen.
Okay.
Freue mich auf jeden Fall sehr drauf, weil, also ungleich jetzt eben zu McTiernan, wo mir fast alle Filme bis auf einen bekannt sind und Wachowskis Cones, wo ich einfach 90% des Werkes kenne, gibt es bei Peter Weir noch ein paar Lücken. Und selbst die Sachen, die ich gesehen habe, wie Fearless oder Green Card, habe ich eben seit Jahrzehnten nicht mehr geguckt. Deswegen große Spannung.
Aber hallo. oder Angst. Angst, über den ersten Titel zu sprechen, Patrick. Vielleicht ist es auch das. Vielleicht ist
Wir tasten uns mal langsam ran. mir obliegt ja heute die undankbare Aufgabe, das hier anzumoderieren. Ich bin immer ganz froh, wenn du das machen musst, weil du es besser kannst und ich einfach ich unlustig bin diesbezüglich. Aber es gibt keine wahnsinnig interessante Genesis, Origin Story zu Peter Weir im Sinne von so, ja, er hat sich da durchgekämpft und mit den Leuten geschlafen, um an den Job zu kommen und dann dies gemacht und experimentelle Kurzfilme und pipapo. Das liegt jetzt aber auch zum Teil daran, dass die australische Filmwirtschaft zum damaligen Zeitpunkt, also 1971, als Homestead rauskam, nicht wirklich existent war. Sie war da, aber sie war wahnsinnig unproduktiv. Australien hatte sich in eine so, im filmischen Bereich in eine solche Misswirtschaft rein navigiert, dass da eigentlich fast gar nichts mehr produziert wurde, außer eben Dokumentarfilme, überwiegend fürs Fernsehen, und Australien eben diente als Schauplatz für Hollywood-Produktion. Und Filmhistoriker sagen, die Gründe dafür liegen schon in den späten 10er oder frühen 20er Jahren begründet, als eben sich quasi die großen Kinodistributoren zusammenschlossen und es heimischen Filmschaffenden unmöglich machten, quasi überhaupt noch einen Platz zu finden in ihren Kinos, weil sie inflationär viele Hollywood-Filme einkauften und die eben zur Vorstellung brachten, was einfach die Vorführzeiten für heimische Produktionen sehr einschränkte. Und das führte eben so dazu, dass im Laufe der nächsten Jahrzehnte die australische Filmwirtschaft, ja, super unproduktiv wurde, muss man mal sagen. Dazu gibt es auch ein, zwei ganz hübsche Dokumentationen, das kann man sich alles nachgucken. Interessant ist ja dabei, dass Australien tatsächlich mal sowas wie ein Vorreiter war in Sachen Filmproduktion. Also The Story of the Kelly Gang ist der erste weltweit, zumindest wird er als solcher, wird ihm dieser Credit zuteil, der erste Spielfilm überhaupt. Also ein narratives, also ein Fiction-Film in annähernd Spielfilmlänge von 60 Minuten, und der wurde bereits 1906 gedreht. Und da waren sie allen voraus und 50 Jahre später eben allen hinterher. Und beginnend mit dem damaligen Premierminister in den späten 60ern, Anfang 70ern, John Gorton, wurden eben neue Filmförderungsinitiativen ausgeschrieben und eben junge Filmemacher damals wie Peter Weir oder Philip Noyce, Gillian Armstrong, George Miller kam ein paar Jahre später, dazu animiert, Spielfilme zu drehen, größere Produktionen zu drehen, ein bisschen ambitionierteres zu machen, weil die haben alle so im TV-Bereich gearbeitet und hatten auch überwiegend, zumindest gilt das für Peter Weir, keine filmemacherische Ausbildung. Also Peter Weir ist Kunst- und, ich glaube, Jurastudent und eben auf dem Umweg eines persönlichen Interesses so in der Fernsehproduktion gelandet und nach zwei Kurzfilmen und diversen TV-Auftragsarbeiten dann bei Homestale gelandet. Homestale. Das ist, glaube ich, interessanter als der Film selbst, die Geschichte, wie er dahin kam. Oder wie Australien dahin kam. Also man muss sagen, Homestale 71, das ist das Besondere wirklich an dem Film, gehört so absolut zur ersten Generation dieser australischen Fiction-Filmproduktion, die international so ein bisschen für Aufsehen sorgten. Und 2 Jahre später soll das dann eben richtig für ihn abgehen. Darüber reden wir auch später noch. Aber das war eben so das, was du, glaube ich, auch vorhin so als eine Art Calling Card bezeichnet hast. Also der Film, mit dem Peter Weir bewies, auch mit ganz wenig Geld schaffe ich hier in Good Old Land of Oz ein idiosynkratisches, künstlerisch ambitioniertes Werk. Hat sie denn gefallen? Worum geht's denn, Dennis? Menschen in einem Ferienlager, Hotel, in einer Unterbringung, in der sie ihre perversesten Fantasien ausleben können. Klingt erstmal gut, oder?
Ja, also ich habe mich, als ich den Film angefangen habe, habe ich mich nicht informiert, wovon der handelt. Und das war vielleicht erstmal so keine gute Idee, denn ich habe mir den sogar noch ein zweites Mal angeguckt, weil ich einfach, es war so ein bisschen, okay, ich habe noch nicht mal, als das Ding war, noch nicht mal so eine großartige Meinung dazu. Und ich habe mir dann nochmal die Untertitel angemacht, weil ich auch so einfach nicht viel verstanden habe. Tonqualität ist halt so ein bisschen suboptimal natürlich für dieses Anfängerwerk, und das hat nochmal ein bisschen mehr geholfen, um ehrlich zu sein. Es soll ja eine, ja, schwarze Komödie sein als Genre. Ich muss schon mal sagen, gelacht habe ich nicht viel.
Es ist zumindest eine schwarz-weiße Komödie.
Yes. Richtig, das ist zumindest schon mal ein Treffer. Es ist ja eben so, die Menschen treffen sich eben bei diesem Resort. Also dieses Resort ist Peter Weirs damaliges Zuhause gewesen, wo er das gedreht hat. Also haben es natürlich auch nochmal schön gespart, allen Regeln der Indie-Filmkunst. Und ja, es fängt ja schon mal so an, wo alle sich an dieser Residenz einfinden und in ihr Zimmer gehen und ankommen, und plötzlich ist so einer dieser, einer duscht Und plötzlich bekommen wir so eine kleine Psycho-Sequenz. Also nicht Psycho, sondern wirklich Psycho, so diese Durchszene, wo der, oh shit, hier wird jemand umgebracht. Und ich dachte, oh, okay, ist ein Thriller oder so. Also wir werden jetzt nach, ist ein kleiner, ich dachte, ja, es kommt hier ein Slasher oder so. Und dann wird geschnitten und dann geht, also das, du siehst halt so, wie das Messer so als reinhaut in diesen Durchvorhang und so weiter. Also wirklich wie bei Psycho. Und dann kommt die Person, die, wo du denkst, okay, die wurde jetzt umgebracht, kommt in der nächsten Szene in das Zimmer von jemand anderem und sagt, hey, du musst mal die Dusche ausprobieren.
Und ja.
Das, okay, ja. Offbeat Black Comedy stand, glaube ich, bei Wikipedia, sagt ja, Offbeat Black Comedy indeed, als ich das dann nachher gelesen habe, weil ich konnte da so ganz allgemein mit dem Humor nichts anfangen. Mhm. Oder die Szene, also das eine, ich habe eine Stelle, wo ich gelacht habe, das war, wo dieser Typ, der aussieht wie Weird Al Yankovic und Musiker ist, wo er dieser einen Frau so ein bisschen erzählt, ja, früher, da haben wir eine Band gehabt und da haben wir da und da gesungen und so. Und die Frau fragt so, ja, und das waren auch alles Musiker? Und er, nee, waren eigentlich Metzger. und er wird ja auch, glaube ich, irgendwie The Butcher oder so genannt. Mhm. Ja, aber sonst sind halt so, ich sag mal, so dieses, so, was du in so einem Film gar nicht erwarten würdest, aber wo so ein älterer Mann wird ja irgendwie sagt, ja, hier alles können jetzt irgendwie lesen und hier sie wollten ja hier ein bisschen schießen. Und dann kommt so ein Assistent zu ihm und bekommt ein Gewehr in die Hand gedrückt und er schießt plötzlich jemanden, also nicht jemanden, sondern einen Angestellten. Ich glaube, es ist selbst Peter Weird, den er da schießt. Und ach ja, jetzt hast du den erschossen, hier bei dem beim hier sogenannten Tontaubenschießen, das ist ja schade, aber machen Sie nichts draus, ich sag auch dem Manager nichts. Und ja, keine Ahnung. So, also so der Humor hat für mich nicht funktioniert. Was für mich vielleicht dann schon eher funktioniert hat, waren vielleicht manche ja, stilistischen Sequenzen, wo Peter Weir vielleicht ein bisschen mehr mit Licht gespielt hat. Es gibt so eine Sequenz, wo eine Person mit so einer Leuchte, so einer Lampe eben durch das Haus geht und es werden mal kurz so Statuen angeleuchtet und die, also es sind, ich glaube, wenn Peter Weir hier versucht hätte, einen unheimlichen Film zu machen oder nicht unbedingt so in schwarze Komödie zu gehen, sondern wirklich eher, ja, so ein, fast so ein Mini-Slasher, hätte er, glaube ich, vielleicht sogar wesentlich besser funktioniert, weil da, finde ich, hat er schon einige Momente gehabt, die als die unheimlich wirken oder die Unwohlsein hervorrufen und was viel besser funktioniert hat, zumindest für mich, ja. Aber es ist ein zähes Werk, trotz seiner 47 Minuten.
Ja, es ist zäh, tatsächlich. Ich muss es auch ganz ehrlich sagen und möchte auch nicht allzu viel schön reden. positiv anzumerken ist, man sieht dem Film seine 3000 australischen Dollar Budget nicht an. Der wirkt schon einigermaßen wertig produziert. Der ist vor allem kompetent produziert. Also es ist nicht so, dass die DarstellerInnen aus dem Frame rausgehen und von der Kamera nicht eingefangen werden oder der Ton schlecht ist. Also auch die Musik ist einigermaßen, der Score einigermaßen kompetent, wenn auch noch nicht immer geschmackssicher. Aber mir geht's eben wie dir. Mir hat die Tonalität des Films nicht zugesagt. Und ich habe einen ähnlichen Ansatz tatsächlich wie du, dass ich mich relativ schnell fragte, was will Peter Weir von mir? Soll ich das lustig finden? Schauderhaft? Ist das experimentell? Für mich wirkte das Ganze Jahre bevor David Lynch Eraserhead machte, wie so ein David Lynch-Film, aber eben viel gewollt und nicht wirklich gekonnt. Es ist, der Film erwischt einen ein ums andere Mal so ein bisschen auf dem falschen Fuß ist falsch gesagt, aber sagen wir mal so kalt, überrascht einen mit auch teilweise schockierenden Momenten. Zu Beginn eben haben wir ja diesen Duschmord oder die Frau, die am Galgen da hängt und da wie der Pinata verkloppt wird und es wird von Kannibalismus an Hunden oder Tiertötung gesprochen, also teilweise auch durchaus sehr, so ein bisschen auch immer mit der Nadel so reingestochen, auch ein Filmemacher, vor dem man, der ganz offensichtlich auch so ein bisschen beweisen will, dass er auch hart kann und unangenehm, ungemütlich werden kann. Dann aber warte ich darauf, dass das Ganze eben auch Sinn ergibt in irgendeiner Form, also auf halber Strecke oder gegen Ende und der Film mir mit zu verstehen gibt, ah, okay, das ist die die Dekadenz der eitlen Elite, Hedonismus galore, und wir kritisieren das eben und vertrauen keinen Autoritätsfiguren, denn die sind viel verdorbener und moralisch korrupter als du. Und aber der Film scheint wirklich kein Interesse daran zu haben. Das geht dann eben die ganze Zeit so weiter. Wir sehen hier und da mal mehr oder weniger interessante Figuren aufploppen.
Genau, also es gibt dann immer so diese eine Figur, dieser Mr., wie heißt, ist das Malfrey?
Malfrey, ja.
Ja, genau, der irgendwie so dem Ganzen nichts abzugewinnen scheint, und er wird dann jedes Mal von diesem, keine Ahnung, Hotelmanager hier, es kann doch nicht sein, dass sie hier als nicht mitmachen und so, und er ist aber immer so, nee, ist so als auf Distanz. Sorry, ich wollte es nur kurz einwerfen, nicht unterbrechen.
Nee, das ist richtig. Also die Figuren sind mal mehr oder weniger interessant, und der Rockmusiker ist wahrscheinlich noch eine der interessanteren Figuren.
Ja.
Aber also zu verbringen wir sehr viel Zeit mit Menschen, die mich nicht besonders interessieren.
Ja.
Es gibt Momente, also ich möchte nicht sagen, ich habe gar nicht gelacht. Ich habe hier und da auch mal gegrinst. Zum Beispiel, als der alte Mann morgens aus der Tür tritt, dieses Hotels oder dieser Hunting Lodge, die da alle befinden, und er hat eben diese Schoolboy-Uniform an. Ich fand das schon lustig, einen 80-Jährigen in der Schuljungenuniform zu sehen. Ich weiß, das ist so die schlichteste Art von Humor, mit der man mich erfreuen kann. Also wirklich so auf dem Niveau Porky 3 oder so.
Okay.
meinetwegen. Ich habe hier schon da gelacht, aber es wirkt eben auch alles sehr bemüht, und dadurch, dass es eben keine wirkliche Konsequenz hat oder ich das Gefühl habe, Peter Will damit irgendeine Aussage treffen über vielleicht auch so soziale Missstände, ist es für mich einfach so, oder gesellschaftspolitische Missstände, ist es so, ja, who cares? Man verzeiht mir diese Oberflächlichkeit, aber ich guckte das so an und dann war der Film vorbei und ich dachte mir, ja und? Warum hat mich das jetzt zu interessieren?
Was ich so im Hinblick auf seine Filmografie, also er hat ja oft so, er thematisiert ja oft Außenseiter oder jemand, der von außen irgendwo in eine Gesellschaft reinkommt oder der sich in einer Gesellschaft unwohl fühlt und nach außen ausbricht oder sich irgendwie alleine oder missverstanden fühlt. Und das ist ja so oft, ich sag mal, so das thematische Basis von vielen seiner Werken. Oder zumindest etwas, wenn du sagst, hey, du willst die irgendwie verbinden, dass das so zumindest eine Sache ist, die ich zumindest immer in vielen seiner Filme wiederfinde. Und hier, ja, man könnte so sehen, okay, ist halt einfach eine Gruppe von Menschen, die sich in ihrer Gesellschaft oder ich sag mal so in ihrem alltäglichen Leben, also das halt super reingelesen ist, der Film bietet, glaube ich, absolut nicht den Nährboden dafür, aber die sich irgendwie in ihrer Gesellschaft oder einfach in ihrem Leben unwohl fühlen und eben das alles irgendwie so ausleben möchten. Also, und dafür dann eben dieses Resort dafür gut ist. Aber dafür, keine Ahnung, ist es dann auch nicht irgendwie konsequent genug. Dann, wo sie auf diese Wanderschaft gehen und nicht Wanderschaft, also dieses Rätsel dann da im Wald. Mhm. Ich habe auch nicht, vielleicht kannst du es mir näher erklären, als diese Frau dann da diesen Hang hochgeht und plötzlich ist dann da so eine Art entstellter Mann, den sie dann küsst und so, das habe ich auch nicht verstanden. Es war so, ja, da fing dann so manche surrealen Sachen an, wo ich dann gedacht habe, okay, kann ich jetzt auch nicht nachvollziehen.
Habe ich ja auch notiert mit ganz dick Warum dahinter. Auch so ein Proto-Lynch-esker Moment, nachdem ich mich fragte, okay. Und
ja, okay, und genau. Ja, aber das ist ja nicht so, dass der Film so anfängt. So. Also er springt ja so ein bisschen, weißt du, wenn du so von Anfang an sagst, okay, ich mache einen auf David Lynch und mache nur surreales Zeug, also okay, da kann man sich dann, glaube ich, da besser drauf einstellen. Aber hier, der ist, glaube ich, dann viel zu sehr dann hin und her gesprungen. Und ich hatte eben kurz Slasher erwähnt, so gegen Ende hat man ja dann auch so den einen oder anderen slashigen Moment, wenn du so willst.
Ja, genau, wir haben abgetrennten Kopf.
Ja, genau. Mit der vorigen Talentshow. Und keine Ahnung, das fühlt sich dann an wie so ein Camp oder so ein Kindercamp, wo die dann immer am Ende dieser so einer Freizeit machen die ja auch dann immer so Talentabend. Ich habe früher Kinderfreizeiten betreut und da wurde am letzten Abend, gab es dann immer so eine Talentshow, und dann habe ich gesagt, okay, also ist das jetzt Kommentar für Kindercamps und so weiter? Das,
nee, ja, wohl kaum. Ich glaube, wir sind völlig auf der falschen Spur, weniger. Aber ich frage mich eben, ob Peter Weir irgendwie überhaupt uns die Möglichkeit gibt, eine Spur zu verfolgen. Ich hasse mich auch selber gerade so ein bisschen dafür, weil ich sage Lynch-esque zwei, dreimal, und Lynch war zu dem damaligen Zeitpunkt 71 noch nicht mal irgendwo ein Flecken auf der filmhistorischen Landkarte. Insofern ist es auch Quatsch, da vorzugreifen, zu sagen, das hat hier ein anderer Filmschaffender 5-6 Jahre später besser gemacht.
Nee, ich glaube, also das
ist. Ich kann auch andere größere Namen referenzieren. Ich hätte es auch Buñuel sagen können, weil es ja hier unter ein Surreale geht, aber ich finde, das ist. Es also, ist des Namens von Buñuel nicht würdig, Homestell mit irgendwas zu vergleichen, was er geschaffen hat, weil Homestell ist dafür einfach viel zu beliebig.
Ja, nee, ich glaube, hab ich nicht so verstanden, hat mit Sicherheit auch so, mit Sicherheit, ich spreche für alle Zuhörer, sie hat auch alle Zuhörer nicht so verstanden, aber einfach zur Einordnung, dass du nicht sagen kannst, okay, hey, der wurde von Lynch beeinflusst, weil klar, gar nicht möglich, sondern einfach nur, hey, in die Richtung geht es ungefähr vom
Ton. Nee, ich glaube, einfach, falls ich wollte nur den möglichen Vorwurf einer sehr billigen, naheliegenden Kritik vorbeugen, weil ich finde, dieses Lynch-eske, das zu benennen als solches, wenn mal ein Stoff einfach ein bisschen unkonventionell ist oder weird oder schräg, ist mittlerweile einfach total klischeebeladen und ich mag es einfach gar nicht mehr lesen. Und ich möchte es nicht mehr hören, deswegen mag ich es selber gar nicht hören. Hören, sagen, hören, weil ich denke, es ist einfach super lame. Ich tue mich aber auch schwer, irgendwas Substanzielles zu Homestell zu sagen, außer dass ich mich eben bis kurz vor Schluss fragte, tatsächlich, worauf will der Film hinaus? Hat das am Ende alles noch eine Konsequenz? Zum Beispiel die entstellte Frau, der entstellte Mann, den die Frau küsst im Wald und diese ganzen Dinge, die wir da sehen und auch die Pointe des Films, ich glaube, die kann man spoilern, weil sie ist nicht wirklich gut, nämlich dass dann einer der Hotelgäste, die eben teilnehmen an diesem teuflischen Schabernack da, dem Menschenleben zum Opfer fallen, sich dann einreiht in die Riege des Hotelpersonals und wir dann eben so in der allerletzten Einstellung sehen, wie er angesprochen wird, also der ehemalige Hotelgast mit, Mr. Morfrey hier, Sie gehören jetzt auch zum Personal. Ja. Und dann eben die nächste Gruppe einfach Hotelgäste oder Hunting Lodge Gäste anreist und dann der Film uns suggeriert, möchte ich sagen, dass der Kreislauf des Bösen immer weitergeht? Oder?
Ja, oder sie testen, hey, wer ist hier, wer, also es ist, die Ironie ist ja einfach so, dass der Typ am Ende gecastet wurde, dann plötzlich zur Truppe gehört, der die ganze Zeit nicht teilgenommen hat, so, der die ganze Zeit reserviert war, der die ganze Zeit nichts gemacht hat, so, und alle haben
verrückt. Die Leisen sind immer die Schlimmsten.
Genau, und ich glaube, es wird ja auch am Ende suggeriert, dass er derjenige ist, der hier diesen Bill Oljenkovic-Typ umgebracht hat.
Ja.
Genau, sie finden ja dann die Axt und dann hier dieser alte Mann, den hat sie dann auch irgendwie so ein bisschen erwischt, weil er blutet und dann kommen sie in das Zimmer und dann sitzt der da und sitzt so ganz, ganz ruhig und entspannt da. Und dann Schnitt und dann nächste Stelle ist dann schon, wo die neue Gruppe ankommt und du plötzlich siehst, dass er zur Crew gehört. Und das ist quasi so eine Art Casting, ist ja, wir machen hier, jeder darf hier verrückt spielen, aber eigentlich die ganz verrückt spielen, die sind gar nicht diejenigen, die wir suchen, sondern die Leisen, die richtig Psycho sind, die wollen wir hier haben. Und dass das dann so die Schlusspointe ist. Mhm. Aber ja.
Ich habe versucht rauszufinden, warum tatsächlich The Cat in the Canary hier Spuk im Schloss, der Poor Lady Film aus dem Jahr 1927, ziemlich wunderbarer Stummfilm, den ich allerdings jetzt auch einige Jahre nicht gesehen habe, hier so als Inspiration herangezogen wird und ich glaube auch sogar von Weir als solche benannt wird, weil, also wenn man da irgendwie ein narratives Konstrukt sucht, mit dem man es vergleichen will, eher sowas mit sowas vergleichbar wie The Most Dangerous Game, also dieser Menschenjagdstoff. Also
ja, genau.
Quasi Tötung seiner Mitmenschen aus Spaß, aus einem, weiß nicht, hedonistischen, sadomasochistischen Zwang heraus und eben den finanziellen Möglichkeiten eben dieses zu tun. Und darüber eben vielleicht auch sowas machen wie ein gesellschaftspolitisches Statement, was eben einige Filmmacher, die den Stoff aufgegriffen haben, gemacht haben und andere eben nicht. Also ist auch nicht wirklich da. Der Film hat kein wirkliches Interesse dran. Dafür ist er dann eben dann doch zu lustig und zu wenig gemein und bleibt, ist dieser ganz amüsante Song hier, We Are the Boys of Homestell, der immer wieder gesungen wird, wenn die auf die Ausflüge gehen. Der ist ganz süß, doch. Aber das war's auch.
Nee, also ich wüsste auch nicht, was wir sonst noch irgendwie groß dazu einfach sagen können, weil dafür ist es dann, glaube ich, einfach zu wenig, was irgendwie hängen bleibt.
Philipp Neu spielt Luft einmal kurz durchs Bild, sollte man erwähnt haben, weil ich ihn ja vorhin erwähnt habe und er eben auch so einer ist, der Filmschaffer aus der australischen New Wave, der dann später mit Sachen wie Dead Calm oder hat er nicht auch die beiden ersten Jack Ryan Filme gemacht? Also die mit Harrison Ford?
Ich wollte gerade sagen, die 2 und 3. Die 2 mit Harrison Ford.
Guter Mensch, über dessen Filmografie wahrscheinlich sobald nicht reden, aber er sei mal hiermit erwähnt.
Richtig, genau. Also die sind ja auch schon früh, also die haben sich glaube ich schon an der Uni kennengelernt.
Ja, genau.
Genau, gemeinsam Studenten. Philip Noyce.
Philip Noyce. Die Autos, die Paris aufrasen, 3 Jahre später. Mhm. Über den sollten wir sprechen. Weil da gibt es ein bisschen mehr zu sagen. Und den habe ich auch häufiger gesehen. Nicht, dass er jetzt wahnsinnig prägend war, also bei meiner filmischen Sozialisation, aber ich konnte mich zumindest an ihn gut erinnern. Es geht um eine australische Kleinstadt namens Paris. Weniger Einwohner, ich meine irgendwie so 1400, irgendwo wird es nochmal genannt, die, deren Bewohner, Bewohnerinnen sich eben einen Lebensunterhalt daraus machen, Autounfälle zu verursachen und die Überlebenden auszunehmen und wenn sie eben nicht überleben, dann einfach ihre Besitztümer an sich zu reißen und ihre Autos auszuschlachten und die eben für sowas wie Crash-Car-Derbys zu benutzen. Ich glaube, so ganz eindeutig wird es nicht, wie die quasi sich alle ihren Lebensunterhalt sichern, weil es gibt ja auch noch, abseits von diesen bösen Menschen, die eben das tun, was ich gerade beschrieben habe, auch ganz normale Jobs in dieser Stadt. Wie zum Beispiel Krankenhausmitarbeitende, die hauptsächlich dafür zuständig sind, die lobotomisierten Opfer dieser Verkehrsunfälle, also die Überlebenden, denen dann das Gehirn angebohrt wurde, quasi zu überwachen und sie auch einmal im Jahr zu einem Kostümball zu schicken. Und also ähnlich merkwürdig wie Homestale, ich möchte mal sagen, inhaltlich ein bisschen schlüssiger. Wie hat es dir denn gefallen? Und was würdest du sagen, welches Genre, wenn du dem eins zuweisen müsstest, ist The Class That Ate Paris?
Genau, war für mich das erste Mal. Ich kannte den vorher nicht. Hatte auch wirklich nichts davon gehört. Hatte mir auch so einen Tick was anderes vorgestellt. Aber der Film, an den ich als erstes gedacht habe, so im Laufe des Films, war The Wicker Man.
Ja, nicht, ja gut. Ja.
Und deswegen würde ich schon sagen, dass es, also wenn Wicker Man als Horrorfilm durchgeht, dann geht The Cast That Ate Paris auch so ein bisschen als Horrorfilm durch.
Ich finde es vollkommen legitim, ja.
Ist immer so schwer. Also
du, ich möchte jetzt auch nicht, ich hasse es, Sachen in den Schubladen zu stecken. Insofern möchte ich jetzt auch nicht drauf festhalten, wegen, es gibt eine richtige und eine falsche Antwort. Aber.
Okay, nee, ich habe eine Frage, das will ich nur gern, möchte nur gern klären, weil das ist immer so, das gibt's immer. Findest du in deiner Definition für Horrorfilme Platz für Filme, wo nichts Übernatürliches passiert? Oder findest du das Horrorgenre?
Nein, natürlich. Ja, ja, okay. Um Gottes Willen, natürlich gibt es eine Menge Horrorfilme, in denen nichts Übernatürliches passiert. Also.
Okay.
An der wichtigsten Filme für meine filmische Sozialisation, Das Schweigen der Lämmer, ist für mich ein knallharten Horrorfilm. Also da gibt es nichts, den würde ich in keine andere Schublade packen, wenn ich den müsste.
Okay, nee, weil ich wurde früher dann immer von ein, zwei Personen wurde ich korrigiert. Ja, nein, das ist dann kein Horrorfilm, das ist dann ein Thriller oder ein Slasher oder ein Krimi-Film. Das wurde dann auch bei Schweigen der Lämmer dann so gesagt. Und dann, oh, okay, gut. Und ja, aber irgendwann bin ich dann so ein bisschen dahin gekommen, dass ich sage, nee, ich glaube, es gibt schon ein paar Filme, da kannst du gut
Horrorfilme. Ich würde gerade sagen, man muss nur so ein bisschen in diese Serienkiller-Ecke gehen und sich sowas angucken wie Maniac oder Psycho oder Schweigen der Lämmer und dergleichen. Ich glaube, okay, ich meine, die haben Ausflüge ins Paranormale, Joe Spinell.
Maniac ist dann, glaube ich, ein sehr gutes Beispiel, um dann zu sagen, ja, okay, Horrorfilm auf jeden Fall.
Ja. Ich meine, Joe Spinell fantasiert ja auch ein bisschen rum in Maniac. Also die haben immer schon so Ausflüge ins Fantastische, auch Psycho hat ja kurz Momente diesbezüglich, aber grundsätzlich sind die auf dem Boden der Realität, möchte ich behaupten. Yeah. Und ich finde auch, das ginge als Horrorfilm durch. Ich glaube, was so meinen Eindruck ein bisschen verändert hat im Laufe der Jahre, ist, dass eben ich dieses Kinoplakat sich bei mir so eingebrannt hat mit den getuneten Autos und insbesondere dieser mit Stacheln behaftete VW Käfer. Und dann immer zuerst an sowas denken musste wie Mad Max. Und ich glaube, George Miller referenziert ja, glaube ich, sogar The Cast That Ate Paris in Mad Max Fury Road.
Hallo, also ist fast 1:1 das gleiche Auto, würde ich sagen. Also,
ja, würde ich auch sagen. Und das war schon ein formativer Text für die australische Filmbusiness damals.
The Cast That Ate Paris, ja,
auf jeden Fall. Ja.
Genau, also wenn man dann den Kurzfilm, ich meine, ist Kurzfilm noch mit 47 Minuten? Ja, wahrscheinlich schon. So ein halber Kurzfilm. Aber hier natürlich dann so das Filmdebüt. Und hättest du mir zum Beispiel vorher gesagt, okay, ja, Peter Weirs Filmdebüt ist so eine Art, also der ist ja auch so eine Art Kultfilm gewesen und der lief ja auch in, also Australien hat, glaube ich, Schwierigkeiten gehabt, den in Kinos zu bringen, aber der hat dann sehr großen Erfolg gehabt, eben in Drive-in-Kinos. Mhm. Also ist auch so ein, ich denke, ordentlicher Grindhouse-Film, den du nehmen kannst? Oder zumindest Grindhouse in dem Sinne, dass vielleicht lange Zeit irgendwie so nicht das passiert, was der Titel verspricht. Ja, 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 ja. Und dann so gegen Ende, dann kommt immer so das, weswegen du eigentlich so gekommen bist. Aber ich finde auch bis dahin, finde ich, auch wenn du so ein bisschen ahnst, wo es halt eben drauf hinausläuft, oder ich sag mal so, der Film ist ja auch gar nicht irgendwie, der spielt ja gar nicht so mit verdeckten Karten, sondern du hast ja schon schnell, okay, dass hier so die Obrigkeit, der Bürgermeister und eben dieser Arzt, dass die alle nicht ganz fußbär sind und ein bisschen komisch drauf sind und dass diese ganzen Jugendlichen, die du in den Autos selten, also siehst Jugendliche entweder rumlaufen, aber sobald sie in den Autos drin sind, siehst du nie ein Gesicht. Was dann auch nochmal so ein bisschen so der unheimliche Charakter ist, wenn die Jugendlichen quasi durch die Stadt fahren und kleine Stuntshows machen, indem sie einfach ihre Cars crashen, dass du da das Gesicht nie siehst. Und die Jugend, die irgendwie so, dass diese Gesellschaft so verkommen ist, dass sie sich nur noch am Leben halten können, eben um mit ihren Autos irgendwelche Unfälle zu bauen. Und ja, ich fand's okay. Ich fand den, ich meine, der ist knappe 1,5 Stunden lang, ist schon okay. Der Hauptdarsteller, Arthur heißt er, glaube ich. Ja. Arthur, genau. Ja, er ist halt einfach, ist auch kein Charakter, der jetzt. Er ist sehr, ich will nicht sagen passiv, aber er wirkt sehr passiv. Er ist natürlich auch sehr in sich gekehrt und sehr, sehr schüchtern. Auch so, als er dann diesen Job bekommt, ja, hier, du bist jetzt Parkwächter und jetzt musst du hier den Jugendlichen sagen, hier darfst du nicht parken und so. Da kommt er ja so ein bisschen aus sich raus. Aber sonst ist es eher ein sehr, ja, zurückhaltender, erklärt auch nur kurz so seine Hintergrundgeschichte, was ihm mal widerfahren ist und weswegen er vielleicht nicht gern Auto fährt. Und dass das ja natürlich dann nachher so alles aus ihm rauskommt und er durch sagen wir es, beeindruckendes Ereignis dann eben da rausgerissen wird aus seiner Lethargie und dann plötzlich wieder Auto fahren kann. Also im Grunde ist es eine sehr schöne Geschichte, wie ein Mann wieder lernt, Auto zu fahren.
Ich glaube, The Cast in A Paris hat viele, viele der Schwächen, die auch Homestale hat, aber der Film hat einfach durch seine doppelt so lange Laufzeit einfach ein bisschen mehr Zeit zu atmen und auch mit uns als Zuschauer die Möglichkeit, ein bisschen mehr einfach emotional da mitzugehen. Ich möchte nicht sagen, dass alles, was ich dort sehe, schlüssig ist. Also zuerst einmal zu meinen initialen Seherfahrungen damals. Die war eben auch geprägt von dem, was du eben erwähntest im Vorbeigehen. Ach, das ist ja gar nicht das, was der Titel suggeriert. Und ich möchte sagen, nur Jason Takes Manhattan. Ich glaube, das ist Freitag der 13. Teil 8, ist schlimmer. Also es gibt keine Autos hier in diesem Film, die Paris oder Paris auffressen. Da habe ich mir was ganz anderes vorgestellt, als ich den Titel hörte. Das ist metaphorisch gemeint. Und das ist auch gut so. Und das weiß ich jetzt auch als Erwachsener zu schätzen. Aber als ich den Film im Teenageralter sah, und ich glaube, da wurde er in der Fernsehzeitschrift beschrieben als postapokalyptischer Action-Thriller, habe ich mir was anderes vorgestellt. Es gibt relativ wenig Action. Du hast recht, unser Hauptdarsteller von Arthur, Terry Camilleri, ist jetzt auch kein Schauspieler, der mir viel sagt, ehrlich gesagt.
Es ist der Opa in der Badewanne in Truman Show.
Eine sehr verhuschte Gestalt, und damit meine ich gar nicht so das Körperliche, aber obwohl er jetzt auch nicht groß gewachsen ist, muss man sagen, er geht dann auch immer noch so gebückt, dass man das Gefühl hat, er ist ungefähr 3 Köpfe kleiner als alle anderen in diesem Film. Und das trägt eben sehr zur Art und Weise bei, wie man diesen Film wahrnimmt, nämlich als einen Film über eine im Nirgendwo gestrandete Figur, die Repressalien ausgesetzt ist von im Grunde fast jedem. Einerseits, andererseits habe ich nicht so wirklich wahnsinnig viel Mitgefühl mit ihm, weil er eben dabei auch nicht im eigentlichen Sinne sympathisch ist. Sondern eben auch so ein Drückeberger, so wie du schon beschreibst, also tendenziell phlegmatisch, niemand, mit dem man, der sich groß als Identifikationsfigur eignet, sondern jemand, den man eigentlich nur die ganze Zeit anschreien will, jetzt tu doch mal irgendwas.
Ja.
Das kommt eben in so absoluten Fremdscham-Momenten, in denen eben ihm dann sogar der Bürgermeister anbietet, ihn zu adoptieren quasi. So von wegen, wir wollten ja immer noch einen Sohn haben und dann dieser erwachsene Mann, der vielleicht 10 Jahre jünger ist als der Bürgermeister, dann daneben steht und sagt, okay.
Ja, es ist also nicht nur jetzt Wickerman als Beispiel, den ich eben genannt habe, sondern auch andere Filme, aber sobald es ja immer dann so der Hauptcharakter oder die Person, die jetzt irgendwie merkt, oh, hier, das ist eine geheime Gesellschaft oder ich glaube, die sind alle nicht so koscher so, dann ist ja so automatisch so diese Gegenwehr da, aber zumindest, hey, ich muss hier rausfinden oder das ist, oder ich muss die aufhalten so und Er ist ja gar nicht so, er ist ja so, ja, er passt sich dem ja an. So, er merkt ja auch so, dass ein bisschen was komisch ist. Und selbst gegen Ende ist ja nicht irgendwie so, dass er jetzt sagt, oh, ich muss jetzt hier gegen dieses verruchte System, diese runterkommende Stadt, die moralisch so kaputt ist, was die hier machen, was die mit Leuten machen, die einfach hier durchkommen, so, dass, ja, die zwingen Leute zu Unfällen, die vorbeikommen, die Autos werden ausgeschlachtet, zumindest von den Jugendlichen. Und die Menschen kommen ins Krankenhaus und werden
lobotomisiert oder lobotomiert? Ich würde sagen lobotomisiert.
Lobotomisiert, hätte ich das auch
gesagt. Lobotomized.
Ja.
Ich höre das immer nur in englischsprachigen Filmen.
Das ist
nie in deutschsprachigen Filmen.
Ja, Dito. Dito. Aber das ist ja immer so, dass so, hey, jetzt muss ich die aufhalten oder keine Ahnung, wird am Ende oder wird selbst halt eben Opfer eben dann von dieser Gesellschaft, weil das irgendwie zu lang weggesehen hat oder vielleicht einfach zu lang es einfach nicht gerafft hat. Aber hier so, er passt sich dem ja an und so weiter und selbst gegen Ende macht er ja eigentlich mit. Er steigt ja auch ins Auto und kämpft quasi gegen, der Bürgermeister denn als noch anscheinend, jawohl, jetzt fahr noch mal so und eben quasi hat er eben.
Das ist ja ganz spannend, der narrative Kniff am Ende, so diese Wendung ist ja eigentlich die gleiche wie in Homestell, mehr oder weniger. Mit dem Unterschied, dass eben Arthur ein richtiger Protagonist ist und dieser Mr. Morfrey, den wir in Homestale sehen, einfach nur einer ist, der mal ab und zu durchs Bild laufen darf.
Ja, ist richtig.
Und hier gehen wir eben dann doch mit, auch wenn wir ihn tendenziell unsympathisch finden, oder ich zumindest, das war jetzt mein Eindruck, jetzt sagen wir mal nicht besonders mitfiebern und denken, oh Gott, wird Arthur schaffen, meine Güte, sein Bruder haben sie ja umgebracht und George heißt der wird auch lamentiert. Aber so wenig ich Arthur mag, ich bin schon bei ihm einfach.
Ja,
mit dem Herzen am Ende.
Er hat halt so ein Hundeblick, ist so mitleidenswert,
ja,
weil er halt auch so, ja, okay, danke, dass ihr mich so aufnehmt.
Ja, danke für die schöne Uniform, die mich da steckt.
Ja, genau, hier, fahr doch mal dein Auto weg, also es geht eigentlich nicht, dass das hier steht.
Das ist das Schlimmste. Oh, ich habe ein großes Problem mit diesem. Ich bin ja ganz schnell dabei, wenn es um Fremdscham geht.
Ja.
Und das war tatsächlich so Fremdscham Deluxe. Also zwei der Momente. Nicht nur die Szene mit dem Bürgermeister, dem er eben sagt, er würde ihn gerne adoptieren, sondern auch als ihm dann sagen, ich habe hier einen ganz tollen Job für dich und ihn dann in diese ganz schlimme Uniform stecken mit dieser Buschjacke und dann kriegt er doch so eine Banderole um den Arm oder irgendwie noch so draufsteht Wachschutz oder so. Also sieht irgendwie auch wie so ein Hybrid aus. Bushranger und die SS-Uniform, also ganz, ganz schlimm. Und dann diese kümmerliche Gestalt von Arthur innerhalb dieser Rüstung-Uniform, ganz, ganz unangenehm.
Als ich diese Autos, die jetzt zwischendurch, also es ist ja nicht so, dass diese Autos irgendwie dann ausgeschlachtet sind, aber die sind ja auch einfach sehr grotesk, ist wahrscheinlich zu übertrieben, aber die sind ja so verquer bemalt, also auf dem einen ist ein Totenkopf drauf gemalt, der eine haben die halt einfach so ein Maul dran, oder so Zähne einfach, dass es halt wie ein Gebiss aussieht. Und ja, es ist halt schon so diese Stadt oder zumindest diese Gruppe von Jugendlichen, die Autos so abfeiert oder einfach Autocrash so abfeiert. Das ist ja schon so ein bisschen so eine Form von, also das ist schon kreativ, wie eben der Widerstand oder die Jugendlichen sich eben versuchen, gegen die Erwachsenen aufzulehnen. So nicht irgendwie mit sonstigen Sachen, sondern so sie nehmen ihre Autos und crashen die einfach durch die Stadt.
Und, ja. Da hat der Film aber jetzt keine konservative Agenda. Also der teilt schon nach beiden Seiten aus. Ich dachte, als ich den Film jetzt zum ersten Mal so ein bisschen analytisch betrachtet habe, ist das so eine Kritik an der degenerierten Jugend, an der moralisch total korrumpierten Jugend der frühen 70er Jahre. Die haben nichts Besseres zu tun, als die Autos auszuschlachten und sich Hakenkreuz auf ihre Lederjacken zu schmieren und dann irgendwie nachts loszufahren, um Touristen von der Straße abzubringen. Aber nee, der Film teilt ja in alle Richtungen aus. Im Grunde sind die alle komplett korrupt. In gesetzlicher Hinsicht, wie jetzt auch in moralischer Hinsicht. Das ist schon interessant, so einen Film zu machen und auch durchaus mutig, ohne Protagonisten, mit denen die Möglichkeit besteht, sich zu identifizieren. Also selbst unser nomineller Held, also Arthur ist ja auch, wie gesagt, ein Würstchen. Im Grunde gehen wir da raus und da ist niemand, von dem ich sagen kann, oh ja, die Position habe ich verstanden. Und ist ja auch eine Leistung, zumindest ein zurück zu einem Wagemut seitens Weir.
Genau, und da würde ich auch sagen, also beides funktioniert und so, und so, dass er auch so sagt, hey, wie du schon gerade gesagt hast, okay, hier, das ist so der Widerstand von Jugendlichen oder wie die sich halt einfach, wie die das so verrucht und haben nur Schwachsinn im Kopf und guck, wo das hinausläuft und die Erwachsenen, die ja komplette Psychopathen sind, so. Aber ich finde so, beides zusammen, ich will nicht sagen, es funktioniert nicht, das ist vielleicht auch zu übertrieben, aber ich finde, es geht nicht so sehr Hand in Hand. Es sind irgendwie so zwei separate Ideen für mich, die gegen Ende vielleicht so ein bisschen zusammenkommen. Aber selbst das ist auch schon so eine krasse Wendung, weil auf einmal ist da so komplette Anarchie und
Ja, das verstehe ich. Ich glaube, der Film verlangt einem schon relativ viel ab. Ich glaube auch, es ist eher so eine...
Also, ganz kurz noch, weil ich glaube, es wäre ein Tick an... Weil die Sache ist die Erwachsenen richten all das, also all die Menschen, denen sie Schaden antun, es sind immer Menschen von außerhalb. Und die Jugendlichen richten immer ihren Zorn nach innen. Und wenn die Erwachsenen irgendwie mal was mit... stimmt, ich nehme es zurück. Nee, sie sind ja so gegen die Jugendlichen eigentlich schon bei jeder Dorfversammlung. Sagt er ja schon, ja, es geht nicht, die sind also faul, die machen nichts. Ja, okay, gut. Also, ich habe nichts gesagt.
Ja, doch, naja, ich finde aber das, was du sagst, ganz bezeichnend und auch irgendwie um die Ecke gedacht richtig, weil es schon schwierig ist, dem Film einen Standpunkt abzuringen. Ich habe mich eben auch gefragt, hier und da, zieht der Film eben doch wiederum Position scheinbar, indem er eben so den Bürgermeister in eine positivere Ecke manövriert. Spätestens zum Beispiel in dem Moment, in dem die Jugendlichen da sein Haus belagern und diese kleine Aboriginal-Skulptur umfahren in seinem Garten. Und man sieht eben, der Bürgermeister und seine Nachbarn legen eben größten Wert auf die Erhaltung, zumindest in Form dieser kleinen Skulptur des kulturellen Erbes des Landes, in dem sie leben. Also da ist durchaus ein Respekt dafür, für ihre Heimat. Deren Ureinwohner sozusagen. Aber dann passiert nichts weiter damit und man hat irgendwie so das Gefühl, der Hauptstein des Anstoßes war eigentlich der, dass dort Eigentum beschädigt wurde und weniger der nicht greifbare Wert, für den dieses Eigentum steht, nämlich quasi als Repräsentanz eines reichen kulturellen Erbes und der eigenen Geschichte. Da scheint der Film nicht daran interessiert zu sein, denn im Nu sind wir dann wieder irgendwie bei so einer geisterbahnähnlichen Party, also Kostümparty, den eben die Gehirnamputierten, entschuldigt bitte das Wort, Menschen, genauso werden sie eben auch vorgeführt, da in diese Mehrzweckhalle gebracht werden und dort eben zu sülziger Musik rumschwufen. Und der Film vergisst komplett das thematische, was er kurz zuvor aufgemacht hat. Also insofern, ich verstehe das, dass du sagst, ach, der will doch, ach nein, doch nicht. Weil mir ging das beim Betrachten auch ständig so, dass ich dachte, ach so, darauf will der, nein, doch nicht. Ist vielleicht auch die Verwirrung des Publikums programmatisch, möchte ich behaupten. Also Weir will gar nichts
anderes. Hashtag Weir's not weird.
Sagst du, Weir's not weird. Vielleicht ist ja Weir weird, ja.
Genau. Ja, ich hab mir eben so gedacht, ey, angenommen, du würdest jetzt das Ding heute remaken oder du hättest das irgendwie so in der 90er, hättest da irgendwie so einen Slasher draus machen wollen oder irgend sowas. Ich habe mir das einfach beim Gucken und im Nachhinein so gut vorstellen können, weißt du, okay, ein Student kommt in eine neue Stadt und aber in der Stadt, da verschwinden Studenten oder verschwinden Schüler. Und dass die Studenten oder alle Schüler in der Stadt so ein bisschen so, ja, irgendwie das ahnen oder das wissen oder dass sich deswegen halt allgemein gegen die Älteren auflehnen und die Älteren dann immer sagen, ja, wir müssen die bestrafen und deswegen nehmen wir nicht irgendwie Leute, die hier durchkommen, sondern wir nehmen diese verruchte Jugend und dann ist das der Student, der irgendwie da diese Verschwörung und diese Gesellschaft aufdeckt und jada, jada, jada. Da habe ich noch dran gedacht, das alles so. Aber ja, es ist so eine...
Nö, das wäre eine Option gewesen. Ich meine, ich habe das auch dem Film, zumindest als ich ihn damals zum ersten Mal sah, jederzeit zugetraut, dass er in die Richtung gehen könnte, aber er macht es eben nicht. Er macht ganz viele inhaltlich aber eben auch tonale Fässer auf, die er nicht wirklich schlussendlich interessiert ist. Der ganze Beginn des Films zum Beispiel, also wir haben nur gar nicht darüber gesprochen, wie der Film zum Beispiel anfängt. Mit toller Musik, muss man sagen. Aber was noch viel wichtiger ist, er fängt im Grunde an wie ein Werbespot. Da fahren schöne Leute in noch schöneren Autos durch die Gegend, rauchen Zigaretten, die Zigarettenmarke wird prominent ins Bild gehalten, sie trinken Coca-Cola und das Ganze sieht eben aus wie aus einem Werbespot, wie aus einem ja, kommerziellen Werbespot gefallen. Bis der Film dann eben so eine 180-Grad-Drehung sagt, macht inszenatorisch und quasi sagt, nee, das ist es aber nicht, was ihr hier guckt. Wir machen was ganz anderes.
Genau, zwischendurch sind noch ein paar Leute, die laden gerade hier ein totes Tier, was sie gerade geschlachtet haben oder angefahren haben, schön im Kofferraum. Ja. Und es, danach und kurz danach gibt's ja dann den weiteren Crash. Also es geht ja mit einem Crash los und kurz danach kriegen wir unseren Hauptdarsteller mit seinem Bruder präsentiert und die dann ebenfalls crashen. Aber du siehst, glaube ich, nie, wie sie eben, weil das ist ja, das wird ja, also wenn du die Inhaltsbeschreibung von dem Film liest, steht auch direkt drin, ja, die Dorfbewohner bringen Außenseiter dazu, Unfälle mit ihren Autos zu bauen.
Ja.
Aber in dem Film siehst du das nicht konkret. Du siehst nur einfach so auf einmal dieses helle Licht, aber das war's, oder? Mhm. Oder siehst du sonst irgendwas noch so, wie sie das eigentlich machen?
Nee, der Film benennt das nicht, aber er macht es, glaube ich, schon relativ eindeutig, ohne es jemals direkt zu benennen. Aber da fand ich tatsächlich auch das Drehbuch relativ stark oder das, was dann Peter Weir vielleicht im Schneiderraum gemacht hat, weil ohne es direkt zu benennen, ist doch klar, was da vor sich geht.
Das ist klar. Ich fand es nur amüsant, dass sie Leute blenden, aber auch, das am Tag funktioniert.
Ja, du weißt, Australier sind vielleicht nichts gewohnt. Ich weiß es auch nicht. Ja.
Die haben einfach ganz krasse Lichter. Da, also, wenn du da Glühbirne anmachst, Junge. Da. Das ist dann so wie bei den Griswolds, wenn der seine Weihnachtsbeleuchtung anmacht. So ist das hier mit den australischen Lichtern.
Ja, ich möchte nicht unfair sein, aber der Gedanke, den ich hatte, war, dass das Day-for-Night-Photography war und man einfach vergessen hat, das im Post-Production-Prozess nachzubearbeiten. Also so zu entwickeln, dass es auch aussieht wie Nacht.
Ja.
Aber wer weiß. Wahrscheinlich die Clark Griswold-Erklärung gefällt mir besser. Ist dir aufgefallen, dass in den Opening Credits jeder Mensch, der an dem Film beteiligt wird, namentlich genannt wird mit Funktion? Ich fand das irgendwann fast schon absurd belustigend. Also nicht belustigend im Sinne von haha, ich lach mich schlapp über dich, du blöder Film. Sondern ich fand es total entzückend, dann zu lesen, ach hier, guck mal, Clapperloader war also der und Catering war also die und Kabelträger war also so und so. Und also jeder wird benannt. Ach, Fokuspuller hier und da. Also es ist fast schon so wie bei diesen gewerkschaftlich durchorganisierten Hollywood-Abspenden, wo dann irgendwie über 12, 15 Minuten jeder genannt wird, dass das hier im Vorspann stattfindet. Das fand ich tatsächlich ganz, ganz bemerkenswert. Also offenbar auch eine kleine Produktion, an der dann wirklich nur 30, 40 Menschen beteiligt waren und man denen wahrscheinlich dann auch gesagt hat, du, also wenn wir schon sowas hier machen in Australien wie echte Filme, da werden die auch alle genannt.
Also Patrick, ich kann dir gar nicht sagen, wie oft ich meinen Fernseher angeschrien habe, weil Netflix mir den Abspann verwehrt hat und ich nicht sehen konnte, wer der Clapperloader war.
Ja.
Das ist unzählige Mal. Ja. Nein, was mich bei Elternvorspänen manchmal ein bisschen mehr rauswirft, ist, wenn ich plötzlich sehe, von wem der Film produziert oder geschrieben wurde und danach eigentlich erwarte, jetzt kommt Directed By und dann kommen aber erst noch ein paar andere Sachen.
Ja.
Und heutzutage ist das eigentlich gar nicht mehr so, aber früher, da haben die noch mal so, oh, jetzt können wir mal, ich glaube, die haben irgendwie so, es gab Credits-Bingo. So, die haben immer gewürfelt, wann was kommt. Weil bei manchen Eltern-Credits, du hast dann ja geschrieben oder basierend auf einem Buch von dem und dem und plötzlich kommt hier Production-Designer und der noch und okay, also ihr werft mich gerade mit eurem Vorspann raus, Kinder hier.
Ja, es auch problematisch ist, wenn die ganzen guten Namen im Vorspann verbraten wurde und dann man natürlich verpflichtet ist, erstmal so der zweiten Garnitur aus der Produktionsriege die Anerkennung zu zollen und dann der Film endet und das erste, was du siehst, ist Co-Executive in Charge of Production oder sowas.
Ja,
genau. Ja, und das hast du ja alles im Vorspann, sehr angenehm. Es gibt einen Assistant Director, Second Assistant Director, Third Assistant Director, also alles wird genannt.
Hier. Vielleicht haben sie aber einfach nur gesagt, hey, der Vorspann dauert so lange, also sind so lange unsere Credits. Ja gut, aber wir sind jetzt schon nach anderthalb Minuten durch, wir haben alle genannt, Peter, was sollen wir machen? Ja, pack alle rein, pack einfach alle rein.
Okay. Gute Musik wollte ich noch sagen, Bruce Smeaton oder Smeaton, wie auch immer man den ausspricht, hat die Musik geschrieben. Er macht jetzt nicht viel Eigenes, aber er emuliert, sagen wir mal, so bekannte Themen der Filmgeschichte, also das, was er zum Beispiel hier bei dieser Konfrontation mit den Jugendlichen und Arthur schreibt, das klingt eben eins zu eins wie aus Spiel mir das Lied vom Tod, also eine Morricone-Melodie, hat mir schon gut gefallen. Also alles, sagen wir mal, drei Kompetenzlevel über dem, was wir in Homestale sehen. Doch, da konnte ich Gefallen dran finden, also jetzt auch beim Wiedersehen.
Wenn ich zum Beispiel, wenn es über Mad Max ging oder ich sag mal andere Werke, die von Mad Max inspiriert wurden, da war für mich immer danach war Sense. Ja gut, George Miller ist halt dann so, hat gesagt, ja, ich mache jetzt Mad Max. Und ich meine, jeder Filmmacher oder selbst die einflussreichsten Filme, man denkt ja oft dann einfach nicht daran, okay, was war denn davon so der Einfluss oder worauf basiert das denn? Und es ist einfach schön zu sehen, wie sich immer so der Kreis nicht einfach nur schließt oder es fängt irgendwo an, sondern so, es gibt immer wieder neue Quelle. Und daher, weil ich auch vorher von dem Film hier einfach nichts gehört hatte, nie gesehen, auch gar nicht von dessen Existenz wusste, aber allein schon, wenn du das Poster siehst und dieses Auto, ja, also es ist ja noch nicht mal dann in Mad Max 1, 2 oder jenseits der Langweiligkeit, Kuppel. Haha, super Gag. Ja.
Oh, ich finde es super, den rahm ich mal.
Nee, bitte. Um Gottes Willen. Auf jeden Fall ist das Auto ist ja nicht in den ersten drei Mad Max-Teilen vorgekommen, sondern in Fury Road. Nochmal wie viele Jahre später. Aber sonst, also so allgemein, so die Idee eben von diesen Car-Crashs und Gesellschaft, die sich irgendwie so ein bisschen durch eben ihre Autos definiert und die so Custom-Jobs einfach macht und die Autos irgendwie so als nicht mehr als Auto fast erkennbar ist, sondern eben als Monster oder so, einfach als Widerstand gegen die Gesellschaft und dass man sich einfach in Autos wohlfühlt und so all die einfach diese Liebe gegenüber Autos oder einfach Carcrash. Also es ist ja sehr offensichtlich, dass George Miller hier sich zumindest nicht nur bedient hat, aber zumindest einen Einfluss genommen hat, eben als er den ersten Mad Max dann gemacht hat.
Ja.
Und das fand ich sehr schön.
Es fühlt sich auch alles sehr authentisch an. Ich glaube, die Authentizität ist auch einfach so der Low-Budget-Macher des Films geschuldet, weil man eben nicht die andere Möglichkeit hatte, jetzt nicht die Möglichkeit hatte, so ein ganzes Art-Department anzuheuern, was diese Autos designt, sondern wahrscheinlich die von Peter Weir nachts auch selber geklöppelt wurden, so bevor dann der Drehbeginn war am nächsten Morgen. Aber dadurch wirkt das alles eben sehr, sehr handgemacht, sehr, sehr haptisch auch, sehr greifbar. Und nachvollziehbar. Also ich kann mir auch tatsächlich vorstellen, dass diese desolaten Typen da, die Jugendlichen, sowas zusammenschustern, wenn ihnen langweilig ist. Das sind eben echte Punk-Autos. Klar, der VW Käfer mit den Stacheln, der geht jetzt, überschreitet so eine gewisse Grenze, der geht jetzt schon so ein bisschen mehr in dieses postapokalyptische, dystopische Thriller, Science-Fiction, ähnliche fast rein, was auch ich hier und da mal gelesen habe in Fernsehzeitschriften, die den Film als Science-Fiction-Streifen bezeichnen. Aber davon abgesehen, doch, ich glaube, genau so würden Karren aussehen von Jugendlichen, denen einfach, die irgendwo in der australischen Steppe wohnen, denen einfach verdammt nochmal langweilig ist. Die machen genau das. Ja. Ich weiß nicht, ob die Leute umbringen würden, schon gar nicht den Pfarrer, den netten, es gibt ja wenig Gore, glaube ich, dafür, dass es ein Horrorfilm ist, sollte man erwähnen. Also der Film ist guckbar auch für Menschen, die kein Blut sehen können oder nicht viel Blut ertragen. Es gibt ein bisschen, aber.
Alles ja, es gibt, also am Anfang, da ist ja hier diese, als Arthur diese Fotos zeigt von diesem Autounfall und ja, gegen Ende gibt es dann, ich sag mal so ein, zwei Szenen, wo, also ich glaube so das Eindrucksvollste und es war auch wirklich sehr gut gemacht, weil plötzlich so die Musik, komplett andere Musik einsetzt, ist, wo eben diese eine Person von eben diesem Käfer mit diesen ganz vielen Spikes aufgespießt wird.
Ja.
Und der fährt durch die Straßen und der liegt drauf und die Kamera hält auf ihn drauf und du hörst auf einmal so diese poetische Musik, also dieses Traurige davon. Also das war ein geiler Moment. Und da merkst du auch schon so, oh, okay, hier ist jemand dahinter, der kann zumindest ein bisschen was.
Ich wollte nur noch zur Sprache bringen, das ist meine letzte Notiz hier. Mein liebstes Requisit war dieser Bohrschrauber oder Bohrer, Handbohrer, kabellose mit der kleinen rote Kreuzbanderole dran. Ich fand das sehr, sehr süß. Mit denen eben die Unfallopfer, so sogenannten, der Film bezeichnet, die so Veggies gemacht werden, die dann eben dahin vegetieren in diesem Krankenhaus, / ja, Heim für lobotomisierte Unfallopfer. Und das fand ich schon so, also da kam tatsächlich so eine schwarzhumorige Ebene rein, da bin ich doch mitgegangen. Also das war auch sehr viel gelungen als alles, was ich in Homestale gesehen habe. Ich glaube auch hier wiederum nicht, dass wir was Nennenswertes zu sagen hat mit diesem Film. Aber das muss vielleicht auch einfach gar nicht sein. Ist doch einfach, vielleicht ist einfach gut, 90 Minuten sich unterhalten zu lassen und zu sagen, ja, hier, Everything in the Kitchen Sink, einfach mal reingeschmissen und...
Ja, also auf jeden Fall, also ich sag mal, dafür, dass es, wenn man jetzt wirklich sagt, hier, das ist das Erstlingswerk, das Langfilmwerk, und dafür, dass er einfach vorher mehr Dokus gemacht hat und wenig Fiktion und Homestead so das erste Fiktionsprojekt war, ist das hier schon, ich sag mal, sehr stark auf jeden Fall.
Ja.
Das wirkte, ich kann schon nicht mehr reden, routinierter als, ja, als vielleicht manche andere.
Ich sollte auch sagen, everything but the kitchen sink. Und der kitchen sink kommt dann vielleicht später in seiner Karriere, mal gucken. Aber jetzt, glaube ich, so zur Krönung seines Schaffens, zumindest im Rahmen unserer heutigen Folge, das da heißt Picknick am Valentinstag, Picknick at Hanging Rock. Und bevor ich angefangen habe, den Film nochmal zu sehen, geschweige denn mich damit auseinanderzusetzen, war mir nicht bekannt, dass es dazu eine Fernsehserie gibt. War dir das bekannt, Dennis?
Das war mir bekannt, aber ja? Ich habe null Interesse gehabt, diese zu sehen.
Mit Natalie Dormer in der Hauptrolle als Miss Appleyard. Ich bin doch einigermaßen neugierig. Aber okay. Mal sehen. Wir haben ja diesen Film und der ist sehr, sehr gut, möchte ich mal sagen. Und ist auch, glaube ich, einer so der 3-4 Titel neben vielleicht Walkabout oder Wake in Fright, so dieser ersten Reihe von großen australischen Hits, also Hits auf globaler Ebene, an die sich Menschen heute erinnern und sagen, ach, da ging das los. Da hat das australische Kino erstmal zum ersten Mal so gezeigt, nach Jahrzehnten wieder, was es kann. Also Picknick at Hanging Rock ist, glaube ich, schon so ein wichtiger Text für diese filmische Entwicklung. Worum geht's? Der Film basiert auf dem Buch von John Lindsay, ein Bestseller-Roman, soweit ich weiß, sage ich jetzt mal durch die Zähne gesprochen, kann nicht ganz unerfolgreich gewesen sein, denn immerhin hat zum ersten Mal ein Filmstudio wirklich Geld locker gemacht, dass Peter Wheelers hier auf Celluloid bringen kann. Mit Rachel Roberts in der Hauptrolle als Miss Appleyard und sehr vielen jungen Schauspielerinnen überwiegend. Ist dir irgendjemand bekannt aus dem Cast, wollte ich erstmal fragen. Weil mir nicht, ganz ehrlich.
Außer Jackie Weaver nicht.
Ja, ne? Hier und da schon gesehen, aber worum geht's? Ich habe immer gedacht, es handelt sich dabei um einen Film basierend auf wahren Ereignissen. Weil der Film beginnt eben mit der Texttafel und beschreibt im Grunde das, was in der kommenden halben Stunde passieren wird. Und endet eben auch mit einem Voice-Over, das nochmal rekapituliert, was in der letzten halben Stunde des Films geschehen ist. Und für mich hatte das Ganze immer so den Anstrich eines Films based on oder inspired by true events. Und ich habe immer die ganze Zeit darauf gewartet, so eine Karte zu sehen, so eine Texttafel, die mir dann sagt, ja, und alles, was ihr gesehen habt, hat sich wirklich so zugetragen im Jahre 1900 am Valentinstag, als dieser Mädchen, Gymnasiatsschüler, wie auch immer, Schülerinnen diesen Ausflug gemacht haben. Ist aber nicht so. Ist ein rein fiktiver Stoff und es geht eben um das Verschwinden von 4 Mädchen am sogenannten Hanging Rock, einer Bergformation im australischen Bundesstaat Victoria, im Rahmen eines Schulausflugs. Und sagen wir mal so, den Nachhall des Ganzen, die Ermittlungen, den emotionalen Nachhall, was macht das mit ihren Mitschülerinnen, was macht das mit der Schule, die sie besuchen, was ist eigentlich, ich meine noch viel mehr als bei The Cast That Ate Paris, interessiert mich hier deine Meinung, Dennis, wo würdest du so tonal, genretechnisch das hier einordnen?
Dane würde ich da schon wesentlich selbstsicherer in das Horror-Genre einordnen, aber es ist mit Sicherheit der romantischste Horrorfilm oder der romantisch auch angehauchteste. Oder zumindest vielleicht ein Horrorfilm ohne eigentliche Horrorszenen. Weil das Ding sieht ja eher aus wie, also wie du schon sagtest, wir hatten eben Homestale, so der Anfang, so wie ein Werbespot. Ich habe fast gesagt, so leicht traumartig, denn der ganze, im Grunde, wenn du irgendeinem anderen Film suggerieren willst oder dem Zuschauer zeigen möchtest, hier, das hier ist ein Traum, so sieht quasi der ganze Film aus. So einfach dieses helle Licht und strahlende Sonne und alles in weiß, manchmal so ein bisschen Zeitdruck, wenn die Mädels irgendwie irgendwo durchs Feld gehen. Ja, aber ich finde schon, dass das hier auch als
Daytime-Horror.
Genau, schon,
ne?
Lifetime-Horror.
Nee, Daytime-Horror im Sinne von sowas wie Wicker Man oder Midsommar.
Ach so,
Horrorfilme, die einfach zum überwiegenden Teil bei Tageslicht statt finden.
Ah, okay. Ich dachte, das war jetzt eher so soapy-artig. Okay.
Nein. Oh ja, nee, das nicht. Nee. Im hellen Tageslicht geschehen unglaubliche Dinge und das spielt ja sogar direkt rein auch in die Handlung, denn die Mädchen verschwinden ja, nachdem sie sehen sie ein Licht am Himmel oder eine Wolkenformation, das ist auf jeden Fall eine merkwürdige Erscheinung, begleitet von so einem Brummton oder so merkwürdigen Kakophonien auch, scoreseitig, also Bruce Maton oder Smeaton, wie auch immer, hat hier wieder die Musik geschrieben, aber noch viel einprägsamer hier, Georg Samfir hat die Panflöte gespielt. Und das hat sich bei mir so komplett im Kopf festgesetzt. Also richtig da verbissen, dieser Moment, in dem die Mädchen da verschwinden und diese Panflöten-Musik da spielt und alles wird plötzlich ganz merkwürdig. Ach, das ist creepy. Sehr gruselig.
haben wir eben gar nicht erwähnt, dabei hatte ich es auch noch hier auf dem Zettel stehen. Bruce Spence, der natürlich dann in Mad Max 2 und 3 mitgespielt hat, war natürlich in Cars at 8 Paris. Weil ich war als noch so ein Denken, wen kenne ich denn? Ich kann da noch irgendeinen vom Cast und wollte ich noch kurz. Kurzer Nachtrag zu eben. Pardon für den Sprung.
Ist so ganz wichtig.
Ja, nein, genau. Also, wie du schon sagtest, creepy. Als ich den das erste Mal gesehen habe, mich hat der Film über lange Zeit nicht losgelassen. Und auch so jedes Mal, wenn ich an diesen Film gedacht habe, war so ein bisschen Unwohlsein dabei. Weil das ist, glaube ich, ja allgemein. Es gibt ja sonst auch ein paar Filme. Es gibt Zodiac, es gibt Memories of Murder, wo du einen Kriminalfall hast. Ja, also es ist hier. Kann man hier Kriminalfall sagen? Ja, eigentlich schon. Also ja, auf jeden Fall, wo Menschen verschwinden und es aber innerhalb der Geschichte nicht final aufgelöst wird, was passiert ist. Oder wo bei manchen, wo man halt weiß, okay, hier, die wurden umgebracht, aber wer ist der Mörder? Und das ist ja, glaube ich, nicht einfach, so eine Sache zu erzählen und dass sowas trotzdem beim Zuschauer ankommt. Es ist ja in erster Linie erstmal, du möchtest ja eine Geschichte schauen, um zu wissen, wie diese Geschichte ausgeht. Und wenn so die Grundprämisse eben, weswegen du wahrscheinlich eben so eine Geschichte dir anschaust, nicht aufgelöst wird, kann ich nachvollziehen, dass so etwas frustrierend ist. Aber der, ich sag mal, offensichtliche Vorteil, den du dann als Zuschauer oder vielleicht als Regisseur dann deswegen hast, ist, okay, du kannst, wenn deine Charaktere innerhalb des Films genauso drauf sind, dann teilst du ja einfach etwas. Du teilst ja eben dieses Unwissen. Sonst ist ja immer so, der Zuschauer weiß immer mehr. Aber es hat ja auch mal seine Vorteile, wenn das der Zuschauer nicht tut. Und wie kann man seine Faszination oder wie kann man für einen Zuschauer Faszination daraus ziehen, dass er eben unwissend ist? Und ich finde, das funktioniert bei mir zumindest bei Picnic Hanging Rock sehr gut. Weil erstmal, es ist so eine, klar, leicht romantische Stimmung, aber ich finde, für einen Großteil ist es auch eine gespenstische Stimmung. Und so etwas, was du nicht genau einordnen, nicht genau zuordnen kannst, so weil eben alles so schön ist. Und es ist ein Mädcheninternat und alle tragen diese weißen Kleider. Es wirkt alles so unschuldig, aber du hast hier plötzlich Mädchen, die von jetzt auf gleich einfach verschwinden. Und du hast doch nicht irgendwie, dass du sagen kannst, oh, okay, es wurde angedeutet, dass die irgendwo hingefallen sind. Oder, ja, oder ja. Dass irgendjemand dort gewartet hat und die geschnappt hat. Oder dass Peter Weir hat das in einem Interview gesagt, weil er gesagt, hey, ich muss die Autorin unbedingt fragen, was ihre Lösung ist. Also was ist hier mit denen passiert? Weil im Buch wird es auch nicht aufgelöst. Mhm, und ihm wurde, bevor er sich mit der Autorin des Romans getroffen hat, wurde ihm gesagt, hey, du darfst die alles fragen, nur nicht diese eine Frage. Und er so, okay, gut. Aber er war halt jung und hat gesagt, ja, also muss ich ja machen, ich muss die fragen. Und er hat dann mit ihr Kaffee getrunken und dann hat er eben diese Frage gestellt. Und sie guckt ihn an und sagt, frag mich diese Frage nie wieder. Und er, okay, hat es trotzdem nochmal gemacht, hat gesagt, okay, sind die irgendwo runtergefallen, wurden die von Aliens entführt und hat so alles aufgezählt, was ihm eingefallen ist. Und sie guckt ihn an und sagt, alles davon. Und ich glaube, das ist
was so schlimmer ist, als keine Antwort zu bekommen.
Ja, jede Antwort, genau. Nein, aber und das hier wirklich nichts, weil ganz ehrlich, dass die von Aliens entführt worden sind, ist für mich auch eine legitime Antwort. Ja. So, vor allen Dingen, wie das inszeniert ist, welches Töne da kommen, dieser brummende Sound und so weiter, lasse ich das als Erklärung vollkommen durchgehen, obwohl der Film zu keiner Zeit das auch nur irgendwie ansprechen sollte oder das auch nur irgendwie das ein Hinweis darauf kommt, hier sind bisher Aliens im Spiel gewesen. Aber dass er eben, sorry, ich rede wahrscheinlich schon viel zu lange, aber ich finde, die ganze Szene, wo die Mädchen eben auf diesen Hanging Rock, auf diesen Felsen hochklettern und da oben rumlaufen und dann schlafen die mal wieder ein, die liegen einfach da, das hat für mich so eine hypnotische Wirkung, ich finde das schwer in Worte zu fassen, dass in dem Moment so, es kommt automatisch bei mir Unwohlsein und Angst, dass irgendetwas da ist, was diese Mädchen hat verschwinden lassen. Und die Tatsache, und ich glaube, der Film wäre wirklich, du kannst keine vernünftige Erklärung dafür finden. Der Film wäre nur halb so gut, wenn du das erklären würdest.
Ja.
Ich kann jeden verstehen, der sagt, hey, ich brauche eine Erklärung für irgendwas, oder ich brauche zumindest hier irgendwas, dass der Film für mich rund ist. Und ich gebe auch zu, das funktioniert nicht bei jedem Film. Aber hier, es ist die einzige Möglichkeit, die einzige Variante, wie dieser Film im Gedächtnis bleibt und wie dieser Film gut sein kann, ist, dass du es nicht erklärst und dass es ungelöst bleibt und dass alle Charaktere im Film genauso frustriert davon sind, genauso wissen wollen, was ist hier passiert. Wo sind die?
Ich glaube, der Film macht es einem noch extra schwer tatsächlich. Also im Grunde ist es fast wie ein Diss an alle Menschen, die extrem logikfokussiert sind, die sagen, ein Plot muss absolut schlüssig sein, ich muss da rausgehen und wirklich eins und eins zusammenzählen und es muss zwei ergeben. Und der Film macht es eigentlich noch viel schlimmer. Er zeigt eben ein unerklärliches Ereignis zu Beginn, gibt die Möglichkeit, dass dort eben ein übernatürlicher Einfluss am Werke ist, aber muss eben auch nicht sein. Und nicht nur will der Film nicht, klärt der Film niemals auf, was passiert ist. Nein, er verspricht einem sogar zwischenzeitlich, dadurch, dass eben eine der verschwundenen Mädchen wieder auftaucht, Irma, glaube ich, die Möglichkeit an die Hand, dass sie jetzt zu einer Aufklärung kommt. Nur um eben dann 15, 20 Minuten später zu sagen, ach, sie leidet an totalem Gedächtnisverlust und wir werden niemals rausfinden, was wirklich geschehen ist. Und dann schickt sie eben Michael und Albert, unsere beiden einzig nennenswerten männlichen Protagonisten, auch noch an diese Felsformation, also in dieses kleine Gebirge rein und sagt, komm, jetzt guckt ihr beide mal. Und auch da machen wir uns als Zuschauer, ja, ob wir es wollen oder nicht, also irgendwie uns bewusst oder unbewusst schon irgendwo Hoffnung, ah, jetzt könnte ja was passieren und vielleicht finden wir raus, was da wirklich vorgefallen ist. Aber nein, wiederum nicht. Der Film hat keinerlei Interesse daran, irgendwie eine Art von Aufklärung zu bieten oder einem auch nur ein Stöckchen an die Hand zu geben, was einem dabei helfen könnte, zu durchblicken, was da geschehen ist. Mhm. Aber ich gebe dir absolut recht, ich bin da komplett bei dir. Dieses ganze traumhafte, traumwandlerische, die Art der Inszenierung, eben diese Möglichkeit, dass hier irgendetwas Übernatürliches passiert, diese grundsätzlich sehr esoterische Stimmung, die dem Film so, die der Film so inne hat, dieses strengen Riten und Traditionen und diese Enge des Internats so zu zeigen, wie sie wahrscheinlich wirklich damals war und dann sich wiederum einer Bildsprache zu bedienen, die so an, weiß nicht, klassische Renaissance-Malerei angelehnt ist oder diese Gruppe von picknickenden Mädchen und ihren Erzieherinnen, Lehrerinnen zu zeigen, die eben aussehen, als würden sie sich gerade am Ölgemälde befinden. Das ist einfach ein ganz spannender, inhaltlicher, wie ästhetisches Hybrid-Dings, das gefällt mir einfach wahnsinnig gut. Also lass mich unglaublich gerne von sowas an die Hand nehmen, wenn ich das Gefühl habe, ein Filmemacher oder ein Filmschaffender weiß eben, worauf er, in dem Fall eben Peter Weir, hinaus will. Ich glaube, das hat Weir schon versucht in Homestale, aber da hat er vielleicht einfach noch nicht das künstlerische Talent, die künstlerische Gabe gehabt, um das so umzusetzen. Und hier hat er es eben komplett. Also ein Film, der mich im Grunde dessen Agenda ist, Nummer eins, mich unbefriedigt zurückzulassen und trotzdem mich komplett, vielleicht nicht glücklich, aber mit einem bleibenden, sehr schwerwiegenden Eindruck hinterlässt. Also ich mag Picking Hanging Rock auch sehr, sehr gerne.
Es gibt einfach wenig Filme, die, und selbst wenn du den Film nicht komplett abfeierst, was vollkommen okay ist, glaube ich, ist das einfach ein Film, der mit einem bleibt, weil es eben, okay, was ist hier passiert? Und klar, hey, es gibt Filme, nur weil du jetzt irgendwie dein Geheimnis oder dein Mystery-Plot nicht komplett auflöst oder Sachen unbeantwortet lässt, heißt ja nicht automatisch, dass das auch der Zuschauer dann nachher, dass der Zuschauer das mit sich nimmt und darüber nachdenkt und sagt, oh, okay, was ist jetzt hier passiert? So, bei Kackfilmen funktioniert es natürlich nicht. Aber ich glaube, was ja natürlich auch hier, also ich glaube, nach einer halben Stunde verschwinden die Mädchen. Mhm. Aber für viele fängt ja dann so dieser Horror auch erst an. So, okay, weil sie plötzlich, sie haben ein traumatisches Erlebnis oder sind plötzlich in eine Situation geworfen, wo Menschen in ihrem Leben verschwunden sind und sie haben keine Antwort drauf. Aber so der Horror geht ja dann für manche erst los, weil sie es unbedingt wissen wollen. Mit dieser, das ist eine Mädchen, Sarah, die sich am Anfang mit Miranda...
Richtig, die dich mit zum Ausflug darf.
Ne? Genau, richtig, die da bleiben muss, die aber sich ja so ein bisschen am Anfang, merkt man das ja so ein bisschen, an sie klammert und wo es ihr natürlich einfach... hey, das ist die einzige Person, zu der sie Bezug hatte und dass sie so komplett aus der Bahn wirft und was ja natürlich dann nachher ein tragisches Ende hat, weil die Chefin von dem Ganzen halt auch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat, diese Mrs. Appleyard. Mhm. Und ja, so dieser, hey, wie geht unser Leben jetzt weiter, nachdem wir Menschen verloren haben? Wie geht's weiter? Also das ist ja so ein bisschen... Wenn Menschen in deinem Umfeld sterben, ist ja auch oft so diese Klage oder nicht Klage, aber zumindest so, ja, okay, warum musste die Person jetzt sterben? Die ja. war aber noch so jung, ich verstehe das nicht. Und ich glaube, wir versucht hier so ein bisschen, also ohne das ist einfach halt reingelesen, aber es, denke ich, funktioniert es sehr schön eben auf Menschen, die in unserem Leben sind, die uns wichtig sind, die uns was wert sind und mit denen wir gern Zeit verbringen, dass wir emotional einfach nicht verstehen können, warum die jetzt weg sind. Wir können die Ursache nachvollziehen. Wir wissen, woran die, sei es ein Unfall, sei es Krankheit oder sonst irgendwas. Das können wir nachvollziehen. Aber wir können oft, vielleicht auch manchmal Jahre später, nicht emotional nachvollziehen, wieso. Und dass wir das einfach lange Zeit mit uns tragen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen das, wo der Film so das Mysterium und wo das Mysterium so ein bisschen in den Hintergrund rückt, aber das Gefühl davon in den Vordergrund rückt. Und dass das einfach verbunden mit dieser Tatsache, dass die Mädels dann eben dort unten sind und dass das nicht aufgelöst wird, dass das so ein bisschen diesen Sog auswirkt, diese Sogwirkung, also dass du einfach Verständnis dafür aufbringst, weil du so ein bisschen vielleicht so im Urkern manche, die vielleicht dann so diese Erfahrung schon gemacht haben und das irgendwie teilst oder zumindest, dass sie das nachvollziehen können und sagen können, okay, ich verstehe, wo diese Traurigkeit oder dieses Unbehagen herkommt, dass das nicht von einfach aus der Luft gegriffen ist, sondern wirklich aus einem, ja, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ich den Satz beenden soll.
Ich möchte jetzt, vielleicht wird das Gespräch doch kürzer als gedacht, weil ich das Gefühl habe, wir rennen gerade beieinander uns gegenseitig offene Türen ein, denn mein Empfinden ist eben ähnlich gelagert wie deins, aber ich glaube, ich werde mich schwer daran tun, einen Menschen, dessen sagen wir mal so Herangehensweise an Filme anders gepolt ist als meine, das ist jetzt kein qualitatives Urteil, wird sich schwer tun damit, also an dem Film was zu finden und ich werde mich schwer bis unmöglich daran tun, jemanden davon zu überzeugen, den Film zu mögen, weil das ist eben das Wort der Stunde. Es ist ein wirklich von Traurigkeit beherrschter filmischer Text, eine Art psychologischer Horrorfilm, der aber keinerlei Anspruch darauf legt, sowas zu geben, wie eine quasi Karte in die Hand zu geben, die einem erklärt, wie man jetzt irgendwie da wieder rauskommt, sondern lässt man sich eben darauf ein oder lässt es eben. Das Gemeine ist eben, dass Picnic at Hanging Rock aufgrund der Geschehnisse, die er eben zeigt, immer wieder so die Möglichkeit gibt, da Deutungsmöglichkeiten zu entdecken oder vielleicht sowas anzuteasern wie ein Procedural, das sich so im Laufe des Films noch ergibt, denn wir sehen ja auch immer wieder so Figuren, die darauf hindeuten könnten, was da wirklich passiert ist. Voran diese in Personen dieser beiden Figuren, da Michael und Albert, denen wir zu Beginn vielleicht einfach, weiß nicht, böse Dinge zu schreiben, weil wir denken, die könnten den Mädchen mal irgendwas antun wollen, aber tun es eben dann letztendlich doch nicht. Die sind genauso fasziniert, beziehungsweise vor allem Albert von deren Verschwinden, wie wir es sind. Und dann wiederum sagt der Film, nee, einfach, nee, da ist nichts. Ihr müsst das jetzt einfach so nehmen. Und kommen eben genau in die Situation, wie was das, was du gerade beschrieben hast, Menschen, die am Ende eben diese auf Papptafeln schreiben, warum mit großem Fragezeichen und das irgendwo an eine Ecke stellen, an der ein 6-jähriges kleines Mädchen überfahren wurde und die eben nach einer rationalen Erklärung suchen für im Grunde eine grausame Beliebigkeit des, möchte ich sagen, täglichen Lebens, aber der Welt, in der wir leben. Und sie brauchen irgendwie was Rationales, was ihnen Befriedigung gibt, indem es ihnen erklärt, quasi irgendwie legitimisiert, was da passiert ist. Und das gibt uns der Film eben gar nicht. Und ich glaube, aus diesem initialen Frust, war es zumindest bei mir der Fall, erwächst einfach irgendwann ein ganz großes Mitgefühl, eine ganz große Empathie für das, was wir da auf der Leinwand sehen, für die Figuren und für ihren Schmerz, den sie empfinden. Und auch wenn ich vieles nicht nachvollziehen kann, ich weiß gar nicht genau so bis zum Ende, was Albert da eigentlich umtreibt, warum er so fasziniert ist von dieser Gruppe Mädchen oder was er da gesehen hat, was ihn so kaputt macht und dann später eben auch körperlich so zugrunde richtet oder warum genau Sarah so fasziniert ist von Miranda. Ich weiß es nicht, aber so ist das Leben eben. Wir müssen damit umgehen, mit Dingen, die uns das Leben entgegenschmeißt, die eben manchmal einfach unangenehm oder unerklärlich sind und damit zurande kommen. Und das hat der Film unglaublich gut und gekonnt eingefangen. Und wie gesagt, es ist ein reiner Stimmungsfilm auf einer konventionell dramaturgischen Ebene oder so, noch schlimmer, auf einer Story-Ebene werde ich niemanden, der sich Picnic at Hanging Rock anguckt und danach sagt so, ja und? Glaube ich, verständlich machen können, worin der Reiz liegt.
Ja, da bin ich 100% bei dir. Also das ist kein Film, den du irgendwie jemanden näher bringen kannst. Oh ja, so typischer Filmbro. Du hast den Film nicht verstanden. Ich erkläre dir den mal. So, das.
Was steht auf diesen Zettelchen, auf diesen kleinen quadratischen Zettelchen, die hier Michael oder das ist Albert, ich glaube Albert im Wald findet und die dann später in seinen Händen zu Stofffetzen werden?
Ich weiß es auch nicht. Kannst du nicht sagen.
Nein, aber das könnte so eine imaginierte Frage sein eines Menschen, der neben mir auf der Couch sitzt und fragt, ja, aber das muss doch Sinn ergeben. Und ich sitze dann da und sage, ich glaube nicht.
Ja, nee, genau. Also das ist, wie du schon sagst, das ist ein reiner Stimmungsfilm. Wer darauf erstmal einfach nicht anspringt, dem kannst du den Film auch nicht schmackhaft machen. Das ist halt allgemein einfach so bei so... Geht der Film so, wie sagt man, eine Tone Poem? So, also ist jetzt kein ähnlicher Film, aber zum Beispiel, wie heißt er? Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford. Ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Ich liebe den Film sowas von, aber ich kann halt nachvollziehen, das Ding geht ja auch nochmal fast eine Stunde länger als der hier. Wenn du da halt einfach keinen Zugang findest, weil dir halt einfach so diese poetische Bildsprache oder der poetische Ton nicht zusagt. Weil du musst, das kommt halt auch dazu, du musst halt schon so ein bisschen der Stimmung sein. Ich weiß nicht, hatten wir schon mal so über Jahreszeiten gesprochen, weil man diverse Filme guckt? Also das hier ist zum Beispiel ein Film, ich wüsste nicht, ich fand den jetzt halt so im Dunkeln, so draußen war es am Schneien, alles kalt, fand ich den ganz angenehm zu gucken. Aber vielleicht ist er auch im Sommer so ganz. Vielleicht hat er noch mal eine ganz andere Faszination, wenn du den wirklich so am helllichten Tag im Sommer schaust. Das weiß ich nicht. Das habe ich noch nicht getestet. Das werde ich dieses Jahr dann mal in Anspruch in Angriff nehmen.
Mag sein. Also der Raum, in dem ich Filme gucke, ist normalerweise sehr, sehr dunkel. Ich kriege nichts mit von der Außenwelt. Insofern, ich kann da keinen Unterschied feststellen. Aber
oder ganz anders, Patrick. Auf einem Laptop, draußen auf einer Wiese, unter so einem Berg. Oder auf einem Berg.
Auf dem Berg, ja.
Auf dem Berg.
Ich mag die Felsformation, die man da sieht. Und ich gehe davon aus, dass da wirklich der On-Location auch gedreht wurde und dass es dieses Bergmassiv da gibt. Das ist schon, ich finde das ja alleine schon toll, dieses Stück Natur, was wir da sehen. Und das ist auch wirklich sehr eindrucksvoll in Szene gesetzt. Das hat auch sowas Unheilschwangeres. Immer wenn es dann eben, wenn wir eben eine Totale sehen von diesem Berg und Menschen sehen dort, wie sie stehen und verschwinden, klein werden, an diesem Felsmassiv stehend, dann wird mir richtig anders zumute. Ich finde das als richtig bedrückend. Das ist auch so, weil du eben von den Außerirdischen sprachst. Mutet fast ein bisschen an wie ein Raumschiff, was da gelandet ist.
Ja.
Und eigentlich da gar nicht hingehört. Also ein sehr, sehr merkwürdiges Ding. Aber Australien ist ein merkwürdiges Land. Also insofern, ich finde es sehr gut, wenn man ne, die Eigenheiten, die geografischen des Landes sich dann auch zunutze macht.
Ja, nee, aber stimmt schon. Also, oder diese Gänge, dass die Kamera in diesem Gang ist und die Mädchen gehen einfach an diesem Gang vorbei oder schauen manchmal rein, dass du so, es ist halt durch die Kameraplatzierung eben in diesen Gängen wird ja schon suggeriert, okay, da ist irgendwas anderes noch da. Ja. Oder irgendwie, irgendeine Präsenz, irgendetwas, was auch da ist, was eben in diesen Gängen lauert und ja, einfach wenn der Soundtrack ändert oder zumindest so dieses Brummen, dieses Tönen erscheint, das dieses Unwohlsein, das kommt ja nicht von irgendwo her, sondern einfach du merkst, hey, hier ist irgendwas anders und ja, so. Wollen wir uns auf einigen, dass Aliens sind? Die aus Independence
Day vielleicht? Absolut. Und der Film wäre vielleicht noch besser, wenn Will Smith auftauchen würde und irgendwie den Aliens als auf die Fresse gibt. Aber wer weiß. Vielleicht einem zukünftigen Director's Cut von Peter Weir, denn man sollte noch erwähnen, ich habe ja halt zum Beispiel gerade gesagt, ergänzend sei noch hinzugefügt, ich glaube, wir haben beide jetzt in Vorbereitung den Director's Cut gesehen. In der knapp 10 Minuten längeren Kinofassung ist die Beziehung zwischen Irma und Michael oder ist es Miranda und Michael? Zwischen Michael und dem Mädchen noch ein bisschen genauer definiert, habe ich mir sagen lassen.
Okay.
Ich habe diese Fassung nie geguckt. Ich kenne nur diejenige, die es jetzt offiziell hier von Koch Media auf Blu-ray gibt.
Oder auf DVD. Tito.
Insofern, Peter Weir will es uns auch nicht leicht machen, den Film zu verstehen. Es gibt dort, habe ich zumindest mal so angelesen, einige expositorische Szenen, die sind auch auf der Criterion-DVD nochmal als Deleted Scenes enthalten, die das Verständnis des Films ein bisschen leichter machen. Aber so wie ich den Film gesehen habe, ist er komplett unverständlich. Und das ist auch gut so. Und das, ich glaube, das hat Peter Weir auch in einem Interview gesagt, das war auch seine Intention. Er sagte, die Kinofassung, die war aber immer noch irgendwie zu eindeutig strukturiert und wies in seinen Augen in eine zu eindeutige Richtung, nämlich dass Michael irgendwas mit dem Verschwinden der Mädchen zu tun haben könnte. Und das fehlt jetzt einfach in der Fassung.
Eine Sache, erste Zusammenarbeit mit Russell Boyd, seinem Kameramann, mit dem er 6-mal insgesamt bisher zumindest zusammengearbeitet hat und der man sieht hier schon direkt, also da sind einfach sehr sehr schöne Bilder, schöne Kameraführung auf jeden Fall und hat ja auch nachher einfach noch ein paar sehr sehr starke Bilder für ein paar Spätwerke von Weir gemacht. Also zumindest erwähnenswert. Ich glaube, Kameramann ist so die erste, ich sag mal, von so den Positionen, wo Regisseur ist, ich glaube, ich immer mal so gerne, wenn sie so irgendwie einen guten gefunden haben, was direkt auffällt. Oh ja, okay, der arbeitet oft mit dem zusammen. So sonst oder keine Ahnung, ich glaube, Second Unit Director, zumindest Regieassistenz, sind die auch immer noch ganz, wenn sie sagen, oh hier, der ist gut, da arbeiten sie oft mit zusammen. Aber Kameramann, das sticht immer so am meisten heraus, wenn da irgendwie Regisseur seinen Mann gefunden hat.
Du, ich bin sowieso, ich möchte nicht zu weit vorweggreifen, aber es ist sowieso interessant, das wird sich dann später noch rauskristallisieren, wenn dann eben auch Peter Weir nach Hollywood begleiten, wie vielen von seinen alten Kollaborateuren er treu geblieben ist. Das ist doch relativ erstaunlich, weil normalerweise sollte man meinen, okay, jetzt liegt so ein Kontinent dazwischen oder zwei, kommt drauf an, in welche Richtung man um den Erdball reist. ich sag da mal Goodbye zu all meinen früheren Mitwirkenden, aber nee, also Russell Boyd, der ist lange Zeit dabei. Und wie gesagt, ja, wie du schon sagst, erster von 6 Filmen. Und fantastisch sehen die alle aus.
Ja.
Ich freue mich auf mehr. Das einzige Bedauerliche tatsächlich an den ersten drei Filmen, so zunehmend gut sie sind, und ich würde sagen, Picnic at Hanging Rock ist wirklich toller, toller Film, ist, dass sie eben so ein bisschen arm sind an Star-Power. Und ich rede eben auch immer noch ein bisschen gerne über die Karrieren von der Mitwirkenden vor der Kamera. Und da ist jetzt einfach relativ wenig zu holen, außer mal hier und da sowas wie, ach, da ist Jackie Weaver, ist es dünn besiedelt. Und hier Bruce Banks in einer kleinen Nebenrolle. Aber hier nächstes Mal, Richard Chamberlain und Mel Gibson. Freust dich drauf?
Auch heute noch der beliebteste Schauspieler in Hollywood.
Wir sind ja leider oder zum Glück alt genug, um Mel Gibson lange Zeit wahrgenommen zu haben als jemand, der wirklich coole Filme macht.
Ja. Und wenn er allen Leuten vertrauen darf, oder ich sag mal so, war ja immer so ein gern gesehener Spaßvogel auch an Sets. Es wurde ja auch immer zu Tode gekloppt. Mel ist ein Lustiger am Set.
Ja, genau, da hat er noch so einen antisemitischen Klopper hier gemacht. Hier, erzähl mal was. Hier, Mel hat mir heute Morgen erzählt, kommt ein Jude in eine Bar und dann geht's so bergab. Nee, er ist mutmaßlich ein furchtbarer Mensch, sei mal hier ganz klar gesagt. Aber wir reden mal über zwei Filme, denen er mitgewirkt hat und denen Peter Weir nicht zuletzt auch genauso, wie es bei George Miller ein, zwei Jahre vorher der Fall war mit Mad Max, wahrscheinlich auch nicht, der nicht ganz unschuldig daran war, dass eben Peter Weir irgendwann sagte, okay, tschüss, Oz, hallo Hollywood.
Jawohl. Genau, und da freue ich mich auch drauf. Das ist dann erstmal den Film, wo ich erst gesagt habe, okay, nee, stimmt, erst haben wir Die letzte Flut, The Last Wave.
Dann kommt The Plumber.
Dann, genau, wo du dich drauf freust auf jeden Fall. Ich habe erst gesagt, ja, okay, ist ja ein TV-Film.
Ich freue mich drauf, weil er in der Kochbox ist. Also ich muss ihn jetzt gucken. Du hast mir die empfohlen. Also habe ich es
gekauft. Ich habe mir die auch geholt. Aber vorher, ich sagte ja so, ja, okay, gut, ist ein TV-Film, den lassen wir weg. Und Patrick, nein, da freue ich mich drauf. Wir müssen den gucken. Okay, gut. The Plumber und dann der erste von den zwei Mel Gibson-Filmen, Gallipoli.
Ja, das wird gut. Das wird super. Genau. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe einfach, dass ich anhörbar war.
Wir hatten wenig Gelegenheit, Hooperstank und Creed und Limp Bizkit und Linkin Park und sowas einzubinden, aber
damit schlafe ich jetzt gleich ein. Ja. Damit schlafe ich jetzt gleich ein.
Wo kann man dich sonst noch hören, wenn man dich nicht hier hört?
Sonst könnt ihr mich gerne im Lichtspielcast hören. Kinofilm.com/Lichtspielcast, beziehungsweise wer hört Podcasts? Ich sage jedes Mal die Webseite unseres Podcasts, aber wer hört eigentlich Podcasts über Webseiten? Das macht eigentlich kein Mensch, oder? Das, ja. Also
ich glaube, der prozentuale Anteil ist unter 5%, wenn man meinen Statistiken glauben kann. Ja.
Okay. So. Ja, ansonsten.
Menschen, die tatsächlich browserbasiert Podcasts hören. Es gibt bessere Möglichkeiten, aber es gibt ja eben auch einige einzelne Unerschrockene, die Podcasts bei YouTube hören. Auch das ist.
Oh, okay. Nee. Na gut. Gehöre ich nicht zu. Wenn ihr das tut, dann wir sind nicht
auf YouTube
Podcast. Aber wir sind bei dem Podcatcher eurer Wahl, ansonsten iTunes, Spotify. Ihr wisst, wie das läuft.
Wenn ihr noch ein bisschen Zeit übrig habt, hört gerne Bahnhofskino, meine anderen Formate. Mein neues Buch Columbo Columbo ist vor
kurzem erschienen. Yes, genau.
Und kauft das bitte, wenn ihr wollt. Und wenn ihr es nicht kaufen wollt, lasst es, ganz ehrlich. Dann seid einfach nächsten Monat wieder dabei, wenn wir über Peter Weir weiterreden.
Jawohl. Und begleiten dazu natürlich Columbo-Boxen noch, weil dann ist es auch viel, viel schöner, das zu lesen.
Adios, bye bye.
Macht's gut, ciao.